Am Ende ist das Dashboard, glaube ich, gar nicht das Asset, sondern das Asset ist, dass wenn ich mein Regelwerk gefunden habe, wenn ich meine Bedingungen, meine Wenn-Dann-Schleifen, meine kritischen Schwellwerte, wie auch immer, wenn ich die definiert habe und wenn dieses Setup steht und dann auch nachgelagert die Systeme, die ohnehin im Einsatz sind, ob das eine Netzleitstelle ist, ob das das Field-Service-System von einem technischen Außendienst ist, ob das, keine Ahnung, irgendein Tool ist, das die Entsorgungsfahrer quasi auf ihren Fahrzeugen haben. Ne? Also alles das, Tourenplanung, wie auch immer. In dem Augenblick, wo ich das dann im Nachrichten, also im Output sinnvoll miteinander verknüpft habe, laufen die Prozesse durch, ohne dass es quasi jemand permanent anschauen muss und irgendwelche Dashboards interpretieren muss, sondern das Coole daran ist, dass der digitale Zwilling dann auch so eine immanente Kontrollfunktion übernimmt, ohne dass einer davor sitzen muss.
Hallo, ich bin Timo Eckers von Utility 4.0, dem Business-Podcast von mir und Oliver Dolesky über die Zukunft der Energiewelt. Zu mir lade ich Menschen ein, die noch etwas vorhaben für eine klimapositive Energiewelt. Jungs und Mädels aus jungen Startups, aus etwas älteren Scale-Ups, genauso wie Innovatorinnen und Führungskräfte aus der neuen und alten Energiewirtschaft. Besonders reizen mich Gäste, die die Dinge etwas anders oder etwas schneller machen als gewohnt. Von ihnen will ich wissen, was sie antreibt und wo sie es noch hinführen soll. Dabei haben wir die Zeit, die nötig ist, um in Ruhe hinter die ersten Sätze zu schauen, um Dinge wirken zu lassen und um gerne noch einmal hinterher zu fragen. Utility 4.0 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Heute zu Gast ist ein super sympathischer Produkt- und Marketingmensch, den man so nicht oft trifft in der Energiewirtschaft. Ich jedenfalls nicht. Sein Name ist Sascha Schlosser, kleiner Zungenbrecher, Geschäftsführer und Chief Marketing Officer bei Digimondo, dem Hamburger IoT-Unternehmen, von dem ihr vielleicht schon mal gehört habt. Und wir sprechen heute über seinen Weg als Werber durch die Energiewirtschaft, über die ganze Smart Metering-Geschichte, die er auch wesentlich mit begleitet hat. Wir sprechen darüber, wie IoT in die Energiewirtschaft kam, warum so viele Projekte scheitern, wo die Branche und die Technik heute steht und welche Use Cases sich überdauert haben und welche überlebt haben. Gelernt habe ich in diesem Podcast wieder mal kennengelernt einen sehr positiven Menschen, der sich dann auch noch nicht davon abhalten ließ, in der Energiewirtschaft ins Messwesen einzusteigen. Und ich finde, es ist ein echter Überzeugungstäter, der Sascha, den man unheimlich gerne in seinem Team hat. Viel Spaß jetzt mit Sascha und auf geht's.
Heute zu Gast im Utility 4.0 Podcast ist der liebe Sascha Schlosser. Er ist Geschäftsführer und CMO bei Digimondo und ich sage erstmal ganz lieb Hallo.
Hallo Timo, danke, dass ich dabei sein darf. Hi.
Ja, sehr gerne. Wir haben es ja am Freitag schon mal versucht, da hat es leider nicht geklappt. Heute haben wir uns dann vertagt. Erzähl doch mal kurz, wie war denn dein Tag so
heute? Ja, Meeting Monday ist immer montags recht abwechslungsreich, muss man so zu sagen. Wir haben natürlich montags die entsprechenden Meetings mit dem Team zu den Themen der Woche, die anstehen. Und es war heute gut. Wir haben natürlich mit dem Blick auf das Thema E-World gerade einiges zu tun. Und das war jetzt gerade eben mein letztes Meeting, wo wir uns nochmal abgestimmt haben, was hier unser Konzept ist, was wir zur E-World zeigen wollen, die ja dieses Jahr erstmalig im Sommer quasi stattfindet. Und ja, das
war. Habt ihr noch was verändert gegenüber der Planung im Februar? Jetzt, wenn wir nochmal, also eigentlich war es ja für wie üblich für Februar geplant, jetzt wird es dann verschoben. Habt ihr noch irgendwas verändert oder habt ihr das einfach nur nach vorne geschoben und habt ihr die Chance nochmal genutzt für?
Naja, in der Tat hatten wir Mitte, Ende letzten Jahres uns eigentlich dagegen ausgesprochen und hatten deswegen gar keine Anmeldung für Februar vorgenommen, weil wir vor dem Hintergrund der Corona-Lage lieber davon abgesehen hatten und haben jetzt eigentlich vor dem Hintergrund, dass es in den Juni verschoben wurde, uns dazu entschlossen, die Chance dann zu nutzen, um jetzt tatsächlich auch ein eigenes Konzept zu machen.
Ah, okay. Gut, Meeting Monday, sagst du. Welches Thema fesselt euch denn gerade so in den Meetings? Was ist so der heiße Scheiß, der so der alle beschäftigt? Ich weiß, in der Stadtwerkewelt sind es natürlich im Moment die Preise, überhaupt der Krieg. Spielt das bei euch auch eine Rolle in diesem mehr technisch geprägten Sektor? Schwappt das auch zu euch rüber? Oder?
Naja, also ich glaube, es gibt so nicht so das eine Thema, das alle umtreibt, aber ich finde schon, was man im Moment sagen kann, ist, dass dieses IoT-Thema, das ja so die ersten 3 Jahre doch eher, ja, wie du schon sagst, sehr technisch diskutiert wurde und das auch so ein bisschen auf dieser Ausprobierebene auch angefasst wurde, dass das mehr und mehr Einzug hält und es immer mehr auch den Mut entwickeln, jetzt die Erkenntnisse der ersten 3 Jahre der Proof of Concepts und Pilotprojekte, die stattgefunden haben, das jetzt auch ins Kerngeschäft zu übertragen. Ja. Und sei es jetzt getrieben durch die ein oder andere regulatorische Anforderung, die ja jetzt da ist und die ja auch viele dazu ja fast zwingt, ne, zu digitalisieren. Ja. Aber auch die Tatsache, dass mittlerweile schon einige auch verstanden haben, dass es nicht immer nur um den einen Anwendungsfall geht oder um den einen konkreten Use Case, sondern dass es eben auch übergreifend Sinn macht, mit IoT Mehrwerte im eigenen Kerngeschäft zu heben. Und das ist schon etwas, was uns auch herausfordert, ne? Weil wir natürlich als Softwareanbieter uns in die jeweiligen Lagen versetzen müssen, unserer Kunden, derer, die mit IoT, ohne es technisch durchdringen zu wollen, dann auch arbeiten wollen. Und das natürlich auch so, dass es wirtschaftlich Sinn macht.
Okay, aber es wird jetzt nicht überlagert durch diese anderen Themen, wie eben gesagt, hohe Preise und Krieg, dass ihr jetzt vielleicht gar keine Termine kriegt bei eurem Kunden oder dass sie erstmal sagen, stopp, mit den Projekten kann ja auch alles sein. Das merkt ihr nicht dann.
Na ja, gut, wir sind ja bedingt durch Corona an der Stelle Kummer gewohnt.
Okay. Ja, ihr kommt vom niedrigen Niveau und dann, ja.
Okay. Was es natürlich nicht besser macht, aber ich würde sagen, also wir sind noch nicht so weit und ich hoffe, dass es nicht so weit kommt. Ja. Und dass wir weniger wegen der Termine als wegen der Situation insgesamt. Aber natürlich, das Thema Energiewende und alles das, was jetzt auch in der Konsequenz mitschwingt, was auch gerade politisch auf der Tagesordnung steht oder jetzt erst drauf gekommen ist, das wird sicherlich früher oder später einen Impact haben. Welcher das sein wird, bleibt abzuwarten.
Wahrscheinlich, also ich denke mal schon, dass sich alles auch nochmal beschleunigt, ne? Auch jetzt durch diesen durch diesen schrecklichen Krieg hat es, wenn man ein Gutes drin finden will, schon, dass nochmal diese eigentlichen Themen Energiewende und Klimawende ja nochmal ordentlich von anderer Seite jetzt Unabhängigkeit in der Versorgung auch gepusht wird, ne? Dass es sozusagen auf dasselbe hinausläuft. Chief Marketing Officer, noch nicht so lange. Jetzt vielleicht, bevor wir in die Themen einsteigen, nochmal so ein paar Takte zu dir. Ich fange mal ganz vorne an. Wo bist denn du groß geworden, Sascha? Aus welcher Ecke kommst du her?
Also ich komme aus Saarbrücken.
Ja? Ja, du bist Saarbrücker Junge. Ja?
Genau, Saarbrücker Bub, sagen wir hier, ja. Ja, im Herzen Europas.
Da denke ich mal sofort, dass du Französisch sprichst und dass diese ganze französische Lebensart da mit drin ist. Und,
Den Impact kann ich nicht leugnen. Wir Saarbrücker, wir wissen durchaus, diesen auch zu würdigen und zu wertschätzen. Also das möchte ich auch gar nicht missen.
Ja? Ja, du bist direkt in Saarbrücken, also geboren.
Ja, genau.
Und da aufgewachsen, zur Schule gegangen auch.
Richtig.
Und wie muss man sich das vorstellen? Was ist es so? Ist es so ein, ja, wie groß ist Saarbrücken eigentlich?
Ist so ein Saarbrücken hat, glaube ich, mit dem Stadtverband so um die 180.000 Einwohner. Ne? Ist, ich glaube, erstmal eher mal eine überschaubare Stadt. Ich würde sie nicht in die Riege der Großstädte einordnen. Hat aber natürlich bedingt dadurch, dass wir Landeshauptstadt sind, vom schönsten Bundesland der Welt, haben wir natürlich hier verschiedene Annehmlichkeiten und eben auch interkulturelle Angebote. Und Saarbrücken ist also meine Wahlheimat. Insofern, ich war zwischendurch mal in Köln und bin auch natürlich schon viel rumgekommen. Aber also ich habe mich bewusst für Saarbrücken entschieden mit der Familie und
bist wieder zurückgekehrt in deine Heimat sozusagen.
Genau.
Also ich stelle es mir sehr lebenswert vor. So, das ist einfach, dass man gut leben dort kann. So, ohne jetzt, ich habe nichts im Kopf sozusagen, aber gerade diese Nähe zu Frankreich und Luxemburg. Ist Luxemburg weit weg? Jetzt oute ich mich hier als, ich habe überhaupt keine Ahnung.
Ja, ist so. Wir liegen ja hier voll im Dreiländereck. Also bis Metz sind 60 Kilometer, bis Luxemburg Stadt sind es 80 Kilometer. Ja. Also es ist beides gut erreichbar. Und auch gerade das nochmal, ne, mit brandaktuellem Bezug, also tanken ist in Luxemburg jetzt auch wieder attraktiver geworden.
Ja. Was kostet das da dann? So, was kostet da jetzt so?
Also ich muss gestehen, die aktuelle Preisschwankung ist ja so extrem, dass ich es jetzt nicht genau weiß, aber bis dato war es schon auch immer so, dass du schon so 20% günstiger tanken konntest.
Okay. Cool. Und dann hast du da Abi gemacht und hast studiert. Ist so der klassische Weg bei dir auch gewesen?
Genau, wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium.
Ja.
Mit Sport-LK, ja.
Ja, okay, immerhin. Ja.
Genau, ja, genau. Also dann, ich habe relativ früh so ein bisschen meinen Hang oder meinen Spaß am Thema Marketing-Kommunikation entdeckt. Mhm. Habe zwar in Saarbrücken angefangen, BWL zu studieren nach der Schule, habe dann aber kurz vorm Vordiplom gewechselt, bin nach Köln gegangen, auf ein Angebot hin, das mir irgendwie... ja, zugeflogen ist.
Gearbeitet dann quasi, hast aufgehört?
Nee, zum Studieren. Also,
ah, okay.
Hab dann nochmal gewechselt, bin dann quasi nach Köln auf die Makromedia Akademie für Neue Medien und habe dann im Jahr 2001 das Studium Digitales Mediendesign begonnen, ne? Was okay. Natürlich vor 20 Jahren...
das war heißer Scheiß.
Das war heißer Scheiß, genau so ist es, ja.
Okay, und da hast du dann studiert. Was für einen Abschluss hat man da dann? Dann bist du Medien...
Diplom-Designer. Also auf FH-Abschluss.
Okay. Und du bist auch gestalterisch dann stark unterwegs eigentlich oder mehr so strategisch dann marketingseitig, wenn du jetzt...
Naja, zu der Zeit war das fast ausschließlich gestalterisch, in der Tat.
Ah, okay.
Das habe ich auch immer mitgezogen sicherlich in meiner weiteren Laufbahn. Aber ja, das wurde natürlich dann weniger. Ich glaube, wichtig ist zu wissen, ne, was man sich da vorstellt, was man für Ziele hat und dass man auch mitsprechen kann, wenn es darum geht, wie was umgesetzt wird. Ja. Aber selber vor Photoshop sitze ich nicht mehr so oft wie früher.
Aber ein paar Webseiten hast du auch programmiert dann damals. Oder?
Definitiv.
Ja, ja, sehr cool. Was muss man dann noch über dich wissen, wenn man dich so ein bisschen besser verstehen will? Was bist du da eigentlich für ein Typ? So kommst du mir jetzt sehr aufgeschlossen und sehr positiv, so rüber, sehr sympathisch. Aber was, wenn du dich beschreibst oder wenn andere dich beschreiben, was muss man darüber dich wissen?
Na, im Prinzip hast du jetzt schon viel gesagt, ne? Also ja. Ich sag mal so, ich würde mich selbst als Überzeugungstäter in vielerlei Hinsicht beschreiben. Also ich sage das, was ich denke, ne? Ja. Und tue auch das, was ich sage. Und das ist etwas klar, ne? Im Laufe der Jahre hat das Vor- und Nachteile, wenn man ausspricht, was man denkt. Letztlich gehöre ich aber einfach zu den Menschen, die davon überzeugt sind, dass das richtig und wichtig ist und dass man an der Stelle auch sich nicht wegducken soll, wenn man von Dingen überzeugt ist. Und ich habe damit eigentlich auch gute Erfahrungen gemacht und bin auch gerade zum Beispiel in unserer Branche damit auch immer gut gefahren. Denn ich glaube, es gibt viele, die sprechen das halt nicht aus, ne, was viele andere denken. Und ich habe immer zu denen gehört, wie du vielleicht auch, Timo, ja, die da durchaus mal das ein oder andere dann nicht nur zwischen den Zeilen, sondern auch mit Ausrufezeichen zu sehen. Das ist, glaube ich, wichtig.
Den Elefanten im Raum immer mal so.
Genau.
Ja, und den dann mal aussprechen. Das ist eigentlich immer eine ganz gute Sache. Du bist in der Energiewirtschaft gelandet, aber bist du nach dem Studium auch gleich straight hier rein?
Nein. Das, wenn du mir das nach dem Studium gesagt hättest, dass ich irgendwann mal in dem
Akromedia, Energiewirtschaft, das lag damals jedenfalls sehr, sehr weit auseinander.
Nein, also das ist einem Zufall geschuldet. Ich war nach dem Studium in der Kölner Werbebranche. Das hat mich immer total fasziniert. Ne? Ich wollte immer Werbung machen, habe das auch gemacht, war in zwei Agenturen tätig, hat auch riesen Spaß gemacht, war natürlich auch total hip zu der Zeit. Kölner Werbeszene war prima.
Ja.
Allerdings kam dann, ich glaube, es war 2003, diese große Wende in der Werbebranche oder auch in der Kölner Medienszene. Das ist auch die Komet, die Veranstaltung, ist nach Berlin gewandert.
Genau.
Und viele Agenturen sind dann auch kaputt gegangen. Also wir hatten in relativ kurzer Zeit einen Überschuss an kreativen Fachleuten im Markt.
Weißt du noch genau, also jetzt erinnere ich mich auch wieder, weil ich war auch so ein bisschen da orientiert und mich hat es immer gewundert, als ich nach Köln kam, da gab es sogar Pixelpark, was damals eine geile Agentur war. Die waren hier direkt am Friesenplatz. Und auch so ein paar andere, also diese Film- und Medienbranche war ja wahrscheinlich immer schon stark, aber Was hat dazu geführt, dass sich der Standort so aufgelöst hat dahingehend? Ist es einfach nur, ist Berlin dann an die Stelle getreten? Ist es nur so ein Event wie die Komet, was dann abgezogen ist? Oder gab es da noch
andere? Ja, ich glaube schon, das war schon auch so ein Umdenken. Es war auch die Zeit, wo der MDAX zusammengebrochen ist, das ganze Technologiethema, diese ganze Blase auch so ein bisschen geplatzt ist.
Ja.
Und ich glaube, dass diese Zeit, in der klassische Werbung auch bezahlt werden konnte oder dass Unternehmen dieses Geld ausgegeben haben für diesen riesen Apparat, den die Agenturen da auch aufgebogen haben, die war irgendwann vorbei. Also ich glaube, dass mit Eintritt des digitalen Zeitalters beziehungsweise der ersten Maßnahmen und auch der Möglichkeit für Unternehmen, selbstständig Hand anzulegen, sei es jetzt im Bereich Website, sei es jetzt im Bereich Kreation, Also es hat sich ja schon sehr vieles in What You See is What You Get verändert.
Ja, ne? Auf jeden Fall.
Ich glaube, dass viele Unternehmen dann auch diese Budgets dann irgendwann auch nicht mehr bereit waren zu zahlen. Also wenn ich mir überlege, ich habe in einer Agentur gearbeitet, dort hat der Eigentümer die Gehäuse der Powermax in den Unternehmensfarben lackieren lassen.
Ja, selbstverständlich.
Also mein Bürostuhl war bezogen mit einer Pantone-Farben echten.
Mhm. Ja. Mit einem Einzelanfertigung, ne? Nur für die Agentur dann diese Pantone-Farbe.
Wahnsinn, ne? Und das war selbstverständlich. Ja. Meine Identifikation, insbesondere nach außen, ging über alles.
Ja.
Aber ich meine, das kostet auch unfassbar viel Kohle. Und
ja,
ich glaube, die Zeit ist dann irgendwann, die war irgendwann vorbei. Und auch diese ganzen BBDOs, wir hatten ja allein in Köln 3 BBDOs, sind...
diese Düsseldorfer Agentur, oder? Ist es so?
Genau. Mhm.
Ja. Ja, ich glaube, klar, auch so ein bisschen der Digitalisierung einfach geschuldet an der Stelle, ne? Dass die Leute viel selber machen konnten und auch die klassischen Ansätze sich dann verändert haben. Ich weiß gar nicht, ob da, wie das Social Media mäßig damals, was... Ich habe da mal ein schlechtes Zeitgedächtnis, wann was kam, aber dieser Umbruch, glaube ich, ja, irgendwie nachvollziehbar. Ja,
das kam tatsächlich ein bisschen später, aber das war schon die Zeit, du hast vorhin schon gesagt, also dieses Website-Zeitalter.
Ja.
Ich würde sagen, so im Jahr, also zwischen 2000 und 2005, das war noch die Zeit, die Goldgräberstimmung, wo jeder, der so ein bisschen HTML konnte, ein bisschen JavaScript, der für unfassbar viel Kohle eine einfache Seite gebaut hat.
Ja.
Ne, aber dann kam auch dann die Zeit, wo die ersten Templates rauskamen, wo die ersten Content-Management-Systeme rauskamen und wo dann einfach diese Preiswürdigkeit auch nicht mehr gegeben war. Das war auf einmal Commodity. Das konnte jeder tun. Mhm. Und dann haben natürlich die Unternehmen auch angefangen, sich da selbst zu organisieren, haben das auch gut gemacht. Und Social Media war dann quasi der nächste Schritt, der danach kam.
Okay, alles klar. Okay, dann bist du da raus in der Zeit dann?
Ich habe dann in der Zeit also tatsächlich meinen Job verloren. Die Agentur, in der ich dann zuletzt gearbeitet habe, ist pleite gegangen. Ich war dann so ein halbes Jahr, war ich in Köln dann so ein bisschen als Freelancer unterwegs, mit allen Vor- und Nachteilen, die das mit sich bringt. Also mir war es zwar nicht langweilig, aber am Ende des Tages war es auch nicht das, was ich mir vorgestellt hatte, und bin dann tatsächlich nochmal gewechselt nach Saarbrücken. Klar, hatte dort natürlich eine entsprechende Community und dort in eine Unternehmensberatung und habe dort Marketingberatung gemacht für immer unterschiedlichste Kunden aus verschiedensten Branchen. Habe dann auch nochmal so ein bisschen den strategischen Part quasi dann auch kennengelernt und habe dann auch im Abendstudium das Thema BWL dann nochmal zu Ende gemacht. Ne, weil,
okay. Ja. Also du bist mit BWL gestartet quasi? Hast dann so ein Nebenarm weitergemacht, wirklich Gestaltung, Kreativität und dann über die Beratung wieder ins Strategische, wieder ins BWL zurück.
Genau so. Ja. Wobei dieser Sidekick durchaus eine Ergänzung war bis heute, also ich möchte es nicht missen.
Nein, sowas, ja. Macht es auch interessanter, so ein Studium, ne? Also ich meine, wenn man da mal ausbüchst und wieder zurückkommt und mal ein bisschen echtes Leben inklusive Pleite geschnuppert hat, dann ist man auch ein paar Erfahrungen reicher. Ne?
Zum einen das und zum anderen ist natürlich ein Unterschied, wenn du ich sag mal von der Schule kommst und BWL-Studium anfängst und dann keine konkrete Vorstellung davon hast, dann willst du damit eigentlich machen. Ja. Und dann zum späteren Zeitpunkt wurde, also bei mir war es so, wo ich eine sehr konkrete Vorstellung davon hatte. Ja. Was will ich eigentlich damit machen und an welcher Stelle interessiert mich was und wofür brauche ich das nachher eigentlich? Ne?
Okay, dann bist du jetzt BWLer, richtig fertig geworden. Diplom-Kaufmann, glaube ich, damals noch, ne?
Diplom-Betriebswirt, also war
FH, genau, ja, genau, egal. Und dann, wie geht es dann weiter?
Da bin ich dann auch über Umwege wieder, über einen Zufall sozusagen, bin ich dann in den Bertelsmann-Konzern gekommen.
Ah, also, den guten alten Bertelsmann.
Genau. Was mir zu dem Zeitpunkt gar nicht bewusst war, muss ich gestehen.
Ach so. Also,
Angebot kam, nämlich ein, ich sag mal, danach auch Mitarbeiter von mir hatte mich angesprochen, ob ich mir vorstellen könnte, hier im, wie sagt man, im Bereich Vertrieb, vielleicht fange ich mal so an.
Ja.
Es war so, dass zu dem Zeitpunkt die Arvato als Dienstleistungstochter von der Bertelsmann von der Deutschen Telekom den Auftrag bekommen hatte, das Produkt Cord & Surf Komfort, also diese erste Kombination aus Festnetz, Flatrate und Internet Flatrate.
Call and Surf. Das sind auch diese alten Begriffe, die schon.
Genau. Also totale Marktrevolution auf diesem Telco-Internetmarkt. Mhm. Die sollten das quasi vermarkten und Avato hat dazu eine eigene Unit aufgebaut, innerhalb von 1,5 Jahren über 800 Leute an 11 Standorten in ganz Deutschland. Also ein Riesengeschäft. Und die Telekom hat damals 45 Millionen Verträge in Deutschland oder 45 Millionen Hausanschlüsse mit unterschiedlichsten Tarifen. Es war ein total komplexes Tarifmodell. Und unser Job bestand darin, letztlich genau diese Teilnehmer, genau diese Kunden umzustellen und denen das anzubieten. Und das über unterschiedlichste Kanäle. Also das ging dann los beim Thema Telefonvertrieb. Das ging los beim Thema Gewerbekundenansprache, Door-to-Door. Also war alles Mögliche dabei, inbound wie outbound. Und dort bin ich in das Thema Training und Qualitätsmanagement bin ich eingestiegen. Die haben damals jemanden gesucht, der vermitteln konnte, ne, der schnell den Leuten beibringen konnte, okay, worum geht's hier eigentlich? Das ganze Thema Nutzenargumentation, das ganze Thema offene, geschlossene Fragen, Vertriebsleitfadenentwicklung und so. Mhm. Und ja, zum einen vor dem Hintergrund der, ich sag mal, kommunikativen Fähigkeiten, aber natürlich auch mit dem Wissen aus dem ganzen Thema Kommunikationstheorie etc., hat das auch riesen Spaß gemacht. Ich habe halt mit unheimlich vielen Leuten in relativ kurzer Zeit zusammengearbeitet, habe den Wilden Osten bereist, bin da von Erfurt nach Neubrandenburg, nach Rostock, nach Stralsund und habe da die Leute geschult und haben da...
Die Telekom-Leute hast du geschult quasi?
Oder? Die Avato-Leute, die dann für Telekom gearbeitet haben.
Okay, genau. Mhm. Die dieses Produkt, dieses neue Produkt sozusagen an den Mann, an die Frau bringen sollten.
Ja, okay. Genau, exakt.
Da warst du so Vertriebstrainer in so einem riesen neuen Produkt-Trilanche. Hm?
Genau, also es war zum einen diese Aufgabe, die Leute zu schulen und genau dieses Training zu machen und zum anderen ging es auch darum, das auch ein bisschen zu inszenieren, mit Unterlagen zu füttern, ne, und auch
wieder dieses,
einzustellen.
Das Grafische, das Kreative dann.
Genau.
Sehr cool, okay. Und wie ging es dann weiter?
Na, dann kam, ich glaube, es war 2008, kam das Thema Double Opt-in. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das war quasi damals von Regulierungsseite die zwingende Voraussetzung, dass jeder, der quasi einen vertrieblich motivierten Anruf oder ein vertrieblich motiviertes Angebot erhalten hat, dass der vorher sein Einverständnis geben musste, ja, ne, über den entsprechenden Kanal, dass er überhaupt angesprochen werden darf. Ja. Und das hat natürlich dieses Geschäftsmodell erstmal im Grunde behindert oder erschwert, ne, weil natürlich vorher man quasi wahllos auf Basis von Kundenlisten die Leute angesprochen hat und das war nicht mehr möglich. Und dann hat man in relativ kurzer Zeit das Thema stark zurückgefahren. Und,
echt? Also man hätte jetzt von den 45 Millionen Hausanschlüssen überall eigentlich so ein Doppel-Opt-in bekommen müssen, um weitermachen zu können, oder?
Exakt, genau.
Also, das hätte man aber nicht, hätte man ja machen können. Hätte man ja, gut, dann müssen wir jetzt mal alle anschreiben und dann haben wir es. Oder hat man das nicht gemacht oder ist schon so stark zurückgefahren?
Naja, man kann sich das ja vorstellen. Also wenn du das Geschäftsmodell darauf auslegst, dass du quasi auf Masse gehst und eben genau dieses Hindernis nicht hast und dann quasi diesen Retarder einziehst, dass du nur noch die anrufen darfst, die tatsächlich auch reagieren. Ich meine, das wäre vermutlich ein kleiner einstelliger Prozentsatz gewesen, der dazu eingewilligt hätte. Und dann musste das Modell anders sein. Abgesehen davon kam natürlich auch das Thema E-Commerce dann auch immer stärker auf und die Menschen haben dann quasi selbst entschieden, ne, über eine Online-Plattform oder über ein Vergleichsportal, welchen Internetanbieter sie dann wählen. Also das
da hast du gar nicht mehr dieses Vertriebliche, dass du Leute schulst, die anrufen. Das war sozusagen dann nicht mehr en vogue, sondern andersrum, der Kunde kam über E-Commerce auf die Anbieter dann zu, auf den Anbieter.
Genau, und dann hätte ich wechseln müssen von Saarbrücken, wo auch hier ein Standort war, Dortmund. Das kam zu dem Zeitpunkt in Frage, war ich kurz davor zu heiraten und wollte hier family-based in Saarbrücken, das war alles schon geplant. Meine Frau ist bei Villeroy & Boch im Saarland damals angefangen und das hat alles gut gepasst für uns, Family hier. Naja, und dann habe ich mich tatsächlich umgeschaut und habe ein Angebot bekommen von Kabel Deutschland, ne, und war dann gewechselt sehr zeitnah von Avato zu Kabel Deutschland, habe hier die Vertriebsleitung gemacht für diesen ganzen Bereich West, wo es im Prinzip um dasselbe ging. Kabel Deutschland hatte damals dieses Produkt, diesen Multikabelanschluss, wo es dann Telefon, Internet und Fernsehen aus der Steckdose gab. Ja, und gab es da auch ein Team von ein paar Vertriebsmenschen und auch ein paar Marketingmenschen. das galt es dann quasi ja größer zu machen. Ne? Das war ja auch ein wilder Westen, weil zu dem Zeitpunkt die Qualität des Produktes
noch so lala war.
Netzabdeckung, ja, die war nicht immer ganz stabil und das war natürlich dann die Diskussion, hat man dann geführt. Ne? Sowohl mit dem Kunden als auch mit den Menschen, die das dann verkaufen sollten.
Jetzt sind wir aber immer noch nicht in der Energiewirtschaft.
Genau.
In der Branche, die immer, auf die die Energiewirtschaft immer gerne schaut oder andere sagen, dass sie dahin schauen muss, ne? Telco. Aber kam jetzt der Sprung dann danach? Oder?
Nee, also ja, danach kam er tatsächlich, aber er war auch so geplant. Ja? Dafür war er dann umso eindringlicher. Also ich hatte dann irgendwann im Jahr 2009 war das gewesen, genau, 2009 hat es in Saarbrücken eine Ausschreibung gegeben und zwar hat die Stadt Saarbrücken, das muss man sich mal vorstellen, ja, also auch das heute undenkbar, aber die Stadt Saarbrücken hat damals einen Amtsleiter für das Amt für Stadtmarketing gesucht.
Ah, da gab es richtig schönes Amt.
Jetzt bin ich wahrscheinlich nicht der Typ, der so in den öffentlichen Dienst per se gut reinpasst. Ne? Nichtsdestotrotz, das hat mich total fasziniert. Es gab auch damals in Saarbrücken ein Riesenprojekt, Stadtmitte am Fluss, ein 400-Millionen-Euro-Projekt, wo die Stadt Saarbrücken aufgewertet worden hätte sollen über mehrere Jahre hinweg. Tolles Thema, haben sie damals riesen Werbetrommel für gerührt. Ja, und das war quasi die hauptverantwortliche Stelle für die Umsetzung. Ich fand das super spannend und habe mich dann dort beworben, ja, und habe mich aber nicht direkt bei der ausschreibenden Stelle beworben, sondern wie das im Saarland und vielleicht anderswo auch üblich ist, ich kannte jemanden, der jemanden kennt, ne, der da irgendwie meine Bewerbung hätte weitergeben sollen. Die ist aber nie dort angekommen, wo sie hätte ankommen sollen, sondern es rief mich Peter Backes von der Comet an, ja, bei dem diese Bewerbung dann durch den oder über den Tisch lief, ja, der sie hätte weitergeben sollen, der sich angeschaut hat und gesagt hat, hey, du kommst erstmal zu mir und wir unterhalten uns mal. Weil ich erstmal wissen will, ob du weißt, worauf du dich da einlässt und B, vielleicht habe ich was Besseres für dich. Und er hatte recht behalten. Und so bin ich dann bei Comet gelandet und war dann relativ kurzfristig im Juli 2009 bei Comet an Bord. War dort.
Was war Comet? Also nochmal für die Zuhörer.
Comet? Ja, Comet ist ja der Messstellenbetreiber, Messdienstleister der Stadtwerke Saarbrücken und ist darüber hinaus auch Dienstleister mittlerweile für über 500 Stadtwerke, Energieversorger, Messstellenbetreiber in ganz Deutschland. Und ja, die machen verschiedene Messdienstleistungen. Dann kam auch das Thema Smart Metering, Gateway-Administration.
Aber das wurde jetzt schon technisch sehr hart, ne? Also das ist jetzt, oder war das für dich gar nicht so, dass du gesagt hast, ob ich nun Telekom-Anschlüsse oder Kabel-Internet-Sachen mache und ob ich jetzt dann halt, ja, da im Netz anfange, vielleicht war es gar nicht so eine große.
Naja, ich habe es immer ganz gut geschafft, den technischen Deep Dive irgendwie geschickt zu umschiffen. Am Ende des Tages kaufen die Menschen das ja nicht, weil sie es verstehen und durchdringen, sondern weil sie begreifen, was sie davon haben. Ja? Und ich glaube, das ist ein wesentliches Rezept. Aber ich meine, ich bin schon bei dir. Klar, also ich hatte schon den ein oder anderen
harten Aufprall.
Genau. Also das natürlich musste dann auch irgendwie sattelfest sein. Ne? Das hat ein bisschen gedauert, aber das ging auch schon. Also
und die Kultur, war das ein Ding für dich? Oder hast du da gemerkt, das ist was anderes? Agentur, schillernde Vertriebsoffensiven und dann Messstellendienstleister, Energiebauer, Stadtwerke.
Ja, natürlich. Ich habe das aber immer und das auch bis heute als Herausforderung begriffen und auch, glaube ich, wahrgenommen. Also ich kann mich gut erinnern, in der Anfangszeit von Comet, wo wir dann auch Themen, ne, die mir dann natürlich irgendwie nahe waren, ob das jetzt die Webseite war, ob das jetzt eine Präsentation war, ob das ein Messeauftritt war, habe ich immer gesagt, hey, im Prinzip ist das, was heute an anderen Stellen Usus ist, ja, was Standard ist in Bezug auf Kommunikation, auf Kreation etc., ist in der Branche einfach, wir sind einfach noch ein bisschen hinten dran, aber das macht es eigentlich umso leichter, an der Stelle dann mit vermeintlichen Standards das Niveau zu heben und das hat auch immer gut funktioniert, muss ich sagen.
Das hat auch Spaß. Ja, du kamst aus einer Branche oder aus einer Ecke, wo das auf relativ hohem Niveau gespielt wurde und wenn man dann irgendwo hinkommt, wo das nicht so auf dem Level gespielt wird, kann man einfach auch gute Punkte machen und
Also das hat natürlich an der einen oder anderen Stelle auch massiv an Überzeugungsarbeit hat es gebraucht, ja klar. Ja. Es war auch sicherlich ein harter Kampf, auch wenn es um Budgets und so weiter ging. Ne? Ich glaube auch, das ist bis heute der Fall. Ich glaube, viele Unternehmen in unserer Branche wertschätzen, glaube ich, noch nicht die Kraft dessen, was Marketing und was ein systematischer Vertrieb alles leisten kann. Aber nochmal, am Ende des Tages hat sich das schon auch durchgesetzt. Und im Nachhinein kann ich auch sagen, das war nicht unerfolgreich. Das war schon auch gut.
Kommt, okay. Und dann? Jetzt, wir müssen ja mal zu Digimondo irgendwie langsam kommen. Ne? Aber da sind doch schon so ein paar Stationen dazwischen, ne?
Genau, also das habe ich insgesamt 5 Jahre gemacht, 6 Jahre gemacht, also 6 Jahre bei Komet. Ja. Und jetzt muss man wissen, Komet wurde mal gegründet als Public-Private-Partnership-Gesellschaft, wie es so schön heißt, PPP-Gesellschaft zwischen den Stadtwerken Saarbrücken und dem Zählerhersteller Zenner.
Ja? Okay.
Und dann im Rahmen eines anderen Projektes ist dann Zenner 2005 ausgestiegen. Aber es gab natürlich immer eine enge Verbindung, weil Zenner auch in Saarbrücken ansässig ist. Naja, und wie dem auch sei, ich hatte nach 6 Jahren da auch das Gefühl, jetzt könnt's auch mal noch einen Schritt, noch eine Stufe nach oben gehen, frische Luft, genau. Und dann hat sich das tatsächlich auch so ergeben. Und Zenner hatte zu dem Zeitpunkt die Herausforderung, das Thema Digitalisierung, digitale Transformation umzusetzen. Und ja, irgendwie hat das Schicksal es so gewollt, weiß ich nicht, zur rechten Zeit am rechten Ort. Aber ich habe das als Riesenherausforderung begriffen, die es dann auch war. Und habe dann 2017 im März angefangen als Geschäftsführer der Zenner International.
Ja.
Und bin dann quasi dort auf Seiten des Herstellers in die Rolle gekommen, wo ich dann überlegen musste, wie kriegen wir jetzt aus so einem traditionellen Hersteller, Wasserzählerhersteller, wie kriegen wir hier einen innovativen Lösungsanbieter
im
Markt. Und es war eine super spannende Zeit, war natürlich auch eine sehr aufreibende und anstrengende Zeit, ne? Aber ich glaube, wir haben das ganz gut hingekriegt, ein tolles Team und haben dann dort innerhalb von 3 Jahren eigentlich diesen Switch geschafft, haben dort eine Business Unit aufgebaut, haben dieses Thema IoT, was ja heute auch Dreh- und Angelpunkt ist, haben das dort mit aufgebaut und tatsächlich war Digimondo und Zenner zum gleichen Zeitpunkt mit diesem Thema am Markt. Wir haben beide Unternehmen als Marktbegleiter, als Mitbewerber mit unterschiedlichem Fokus das Thema in die Energiewirtschaft gebracht. 2018 auf der E-World waren wir die Ersten, die was von IoT und Smart City erzählt haben und haben uns dann noch irgendwie schräg angeguckt und gedacht, hä, was wollt ihr denn? Ne? Was hat das denn mit uns zu tun?
Okay.
Und ein Jahr später hatte das dann schon eine andere Durchdringung. Ja? Da haben wir schon, glaube ich, auch Pionierarbeit geleistet, beide Unternehmen.
Die kam aber jetzt, Zenner kam aus der Messtechnik, ne? Die hatten wahrscheinlich diese ganzen Devices und sind dann Richtung IoT gegangen. Digimondo, glaube ich, hat einen anderen Anflug gewählt. Ne? Können wir gleich nochmal drauf kommen, aber letztlich sind beide dort gelandet und wusste ich wirklich nicht, dass das die beiden Unternehmen waren, die das Thema platziert haben in der Branche oder auf der E-World dann. Okay.
Genau. Und ich glaube, bei Zenner, ich meine, Zenner ist ja Minol-Zenner-Gruppe, ne? Da hat man natürlich auch nochmal den Fokus auf das Thema Wohnungswirtschaft. Wir haben natürlich die eigenen Devices gehabt, die eigenen Geräte gehabt und hatten letztlich die Herausforderung, dieses klassische Kerngeschäft, dieses Gerätegeschäft zukunftsfähig zu machen. Und da gehörte das Thema intelligente Fernauslesung natürlich dazu und LoRa als eine Technologie, die bis dato nicht da war, also die über eine sehr hohe Reichweite mit einer geringen, mit einer hohen Batterielebensdauer, damit eine geringe Stromversorgung ausgekommen ist und war dann natürlich eine tolle Technologie und haben dann angefangen, das sowohl auf der Hardware-Seite in die Geräte zu bringen, aber es musste natürlich auch irgendwie eine Konnektivität, Netze geben, Gateways geben und natürlich auch irgendwo eine verarbeitende Datenplattform und das war dann das Zenner-Geschäft, alles aus einer Hand, ne? Vom Device bis zur Applikation und die Digimondo hat sich da anders positioniert, hat sich von vornherein eher auf das Thema Software, auf das Thema Applikation gestützt und macht das ja bis heute und hat da, glaube ich, auch heute jetzt im Wesentlichen Benefit und einen wesentlichen Vorteil im Markt, weil wir eben Hersteller und Technologie unabhängig sind, ne, und tatsächlich nur auf diese Applikationsschicht konzentrieren.
Dann bist du quasi so, wenn ganz oben die Applikationsschichten sind und unten die Devices, dann bist du quasi so von unten nach oben gekrabbelt, ne?
Ja, also
der Komet, ne, diese Devices schon mal gehabt, dann Richtung, bei Zenner Richtung, IoT schon mal aufgestiegen, nicht aufgestiegen, aber das mit reingenommen und bei Digimondo eigentlich dann die Schichten noch weiter nach oben. Also von der Pike auf quasi,
ja,
vom Sensor auf.
Ja, das ist richtig, kann man genauso sehen. Und vor allen Dingen das, auch dieses Anwendungsspektrum Energiewirtschaft, ne, hat sich natürlich, ja, aus dieser Entwicklung heraus immer weiter verbreitet. Ne? Wenn du am Anfang, ich war total stark in diesem ganzen Stromthema, Smart Metering-Thema, so die ersten Jahre nach Fukushima, EDL 21, Messstellenbetriebsgesetz, Entwicklung, Markterklärung, all diese Themen. Und dann kam quasi mit Zenner kamen natürlich auch andere Anwendungsfelder hinzu. Und dann kam zum ersten Mal der Fokus auch auf kommunalwirtschaftliche Fragestellungen, Entsorgung oder schlichtweg natürlich auch das Thema Wasserversorgung, Wärmeversorgung, Facility Management, all diese Themen. Und heute bei Digimondo ist es natürlich noch ein gutes Stück weiter aufgegangen, da wir natürlich auch einen großen Industriekundenanteil haben, die nochmal völlig anders ticken, die nochmal völlig andere Anwendungsfälle suchen und brauchen. Und das macht es natürlich auch total spannend. Also das zeigt ja natürlich auch, wie flexibel und wie vielfältig IoT sein kann. Und das ist auch das, was mich an der Stelle mit am meisten fasziniert und von vornherein auch fasziniert hat. Die Möglichkeiten sind fantastisch. Und sind
jetzt hast du halt auch andere Branchen daneben und kannst switchen und kannst Dinge von der einen Branche mit, also von der Energieversorgung in der Industrie, ja, und umgekehrt nehmen. Darf ich dich noch einen kleinen Exkurs bitte oder eine Sicht, wenn du gerade hier auch bei mir sitzt, dieses Smart Meter Rollout-Thema. Wie blickst du auf diese ganze Geschichte? Ich glaube, du hast einen ganz guten Einblick. Seit wie vielen Jahren ist es eigentlich Thema, dieses smarte Metering, dieses Messstellenbetriebsgesetz? Ich weiß gar nicht genau, wann kam es genau raus. Wie blickst du auf diese Zeit, die ja schon sehr lang ist und jetzt mit den Markterklärungen, die ja jetzt zuletzt gekommen sind, die dritte oder auf die man da gewartet hat. Wie teilst du das ein, diese Zeit der
Es regen sich unterschiedlichste Gefühle in mir, wenn ich zurückdenke oder wenn ich mir das heute angucke. Ja? Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also zum einen, das war natürlich irgendwie gefühlt eine Ewigkeit her. Ich glaube, ne, also initial ist das Ganze entstanden 2006 mit der Energiedienstleistungsrichtlinie der Europäischen Kommission. Da war ja der Grundanspruch oder die Grundidee hinter dieser ganzen Smart-Meter-Thematik ist ja quasi das aktive Reflektieren des Energieverbrauchs an der Stelle, wo die Energie verbraucht wird, also im Haushalt. Mhm. Wir hatten bis dato immer die Situation, und das ist ja leider heute immer noch in den meisten Fällen, dass ich irgendwie ein Jahr nach meinem Verbrauchszyklus eine Rechnung bekomme, da steht eine Zahl drauf, die ist jedes Jahr ein bisschen höher, und am Ende des Tages habe ich eigentlich keine Ahnung, wo dieser Verbrauch stattgefunden
hat. Besonders heute würde ich so gerne wissen, jeden Tag würde ich jetzt eigentlich gerne wissen, was hat mich der Kram gekostet?
So ist das. So, und das Thema CO2 war damals schon der wesentliche Treiber, ne? Also lange vor, bevor Klimawende, ich sag mal, tatsächlich unter den Top 3 auf den politischen Bühnen war. Warum? Man war ja damals schon einem Klimaziel oder einem CO2-Reduktionsziel verschrieben und hat sich das so gedacht, dass in dem Augenblick, wo man den Verbrauchern quasi die Möglichkeit gibt, durch diese Realisierung und des Reflektierens des eigenen Verbrauchs, dass man dadurch eben auch den tatsächlichen Bedarf oder den tatsächlichen eigenen Verbrauch dann auch aktiv steuern kann. Aber das ist ja die Voraussetzung. Ich meine, um etwas steuern zu können, muss ich ja wissen, wo stehe ich gerade. Genau. Ja? Und das war die Ursprungsidee dahinter. Und dann kam über ENBG-Novelle, über unterschiedlichste regulatorische, technische Richtlinien, das ganze BSI-Thema, Datenschutz, Datensicherheit, dann die PTB, und ne, ja, das ist dann irgendwie gefühlt in 1000 Hände übergegangen. So eine richtige hoheitliche Zuständigkeit hat es bis heute, glaube ich, nicht mehr gegeben, und das hat dann dazu geführt, dass das Thema sich so verlaufen hat, dass wir jetzt also mindestens 10 Jahre nach dem Energiewirtschaftsgesetz 2011 mit einem neuen Messstellenbetriebsgesetz, mit BSI-Schutzprofil, mit unterschiedlichsten Regulatorien einen Rollout-Grad haben, der im ganz, ganz tiefen einstelligen Bereich sich befindet, und wir dem Ziel operativ gefühlt keinen Schritt näher sind.
Wahnsinn, oder? Wenn ich mir das so vorstelle, wie so eine Murmel, die man irgendwo in Brüssel mit einer ganz guten Grundidee, ne? Nur was du kennst, kannst du beeinflussen, so könnte man es vielleicht beschreiben, diese Murmel oben reingesetzt, und dann über 10 Jahre ist die Murmel dann durch die ganzen Institutionen gegangen und hat unterschiedlichste Regelungen und Regulatorik erzeugt. Und jetzt stehen wir in Deutschland da, wo wir stehen. Ich frage mich nur, wie ist das, was ist in anderen Ländern? Ist das so eine deutsche, also Tour eine gute Idee als Murmel oben rein und in Deutschland kommt sowas raus und in anderen europäischen Ländern kommt was anderes bei raus, oder? Oder kann man das so sehen?
Naja, also ich sag mal so, es gibt bestimmt mehrere Beispiele in unserem Land, wo das gute deutsche Handeln dazu geführt hat, dass es ein bisschen länger gedauert hat und dass es ein bisschen mehr gekostet hat. Und ob es am Ende dann das Ziel erreicht hat, das kann man sicherlich in dem einen oder anderen Fall auch diskutieren. Aber ich glaube, es gibt einen wesentlichen Unterschied zu unseren Nachbarn. Deswegen ist auch der Vergleich nicht ganz fair. Also natürlich haben viele andere Länder das auch gemacht, haben das wesentlich schneller gemacht, sei es jetzt Italien, sei es jetzt England, sei es jetzt Frankreich, aber sie hatten alle ein Thema nicht und ob man das braucht, das darf man diskutieren. Daran scheiden sich ja eben die Geister. Das ist nämlich genau dieses Thema Datensicherheit und Datenschutz. Wir haben in Deutschland uns sehr früh, also nach Fukushima dazu entschieden, diese Energiewende wirklich sehr konsequent durchzuziehen. Dezentralisierung der Erzeugungslandschaft, Abschalten der Atomkraftwerke. Das heißt, wir haben natürlich eine ganz andere Abhängigkeit von dieser dezentralen Energieversorgungslandschaft als das andere Länder haben. Und ich glaube, das wird ja bis heute mit ins Feld geführt dafür, dass man dieses Sicherheitsthema so hochgehängt hat, damit man hier dann auch dezentral das nicht manipulieren kann. Aber, und jetzt sind wir wieder beim deutschen Paradebeispiel, das dann runter zu deklinieren bis auf den Haushaltszähler von oder den Hausflurzähler von Oma Krause, ist dann doch ein bisschen
Guten. Wenn ich das richtig für mich abspeichere, dann hat man vielleicht diesen technologischen Anspruch, den man für ein Atomkraftwerk oder für ein Großkraftwerk entwickelt hat, dann quasi appliziert auf den Haushalt. Also wenn vorher die ganze Technik in einem großen Kraftwerk war, mit allen Sicherheitsbedürfnissen, mit allen Regulatorik, und man das jetzt dezentralisiert, dann hat der Deutsche gesagt, dann mache ich das halt dezentral und für alle. Dabei ist es ja vielleicht gar nicht so notwendig. Manchmal denke ich, es ist doch gar nicht so notwendig, wenn ich wie im Internet das total dezentralisiert habe und es fallen 2-3 Knoten aus. So what? Ist doch eigentlich egal. Das passt jetzt nicht von der Netztopologie. Ne? Also das ist jetzt so ein Netz, so passt nicht ganz. Aber eigentlich denke ich, ist vielleicht auch ein bisschen eine falsche Idee gewesen, diese Anspruchshaltung auch komplett in diese dezentrale Welt runterzubrechen. Ne?
Aber ja, ich sag mal so, in dem Augenblick, wo wir uns für regenerative Energieerzeugung entscheiden oder entschieden haben, und das natürlich dann auf Basis von Sonne und Wind im Wesentlichen, die beide volatil sind, die beide dezentral stattfinden, die beide eben auch, ich sag mal, gemanagt werden müssen aufgrund der Volatilität, aufgrund der Dezentralität, haben wir das Phänomen der Vernetzung. Also wir müssen dieses System miteinander vernetzen und wie soll man das anders vernetzen als über das Internet? Und damit entsteht, glaube ich, schon die grundsätzliche Anforderung, das Thema so abzusichern, dass da von außen jetzt keiner Schindluder betreiben kann. Ne? Aber natürlich hast du recht, so ein Atomkraftwerk hat natürlich irgendwie, das auch hängt auch irgendwo an einem Netz, aber da hast du halt eine dicke Firewall und noch eine und dann ist das Ding irgendwie safe. Ja. Ob das jetzt bei deiner EEG-Anlage auf meinem Dach oder wo auch immer dann genauso sein muss, das darf man sicherlich diskutieren. Ich glaube aber, dass der Grundanspruch, der vom BSI, damals mit dieser BSI-Roadmap rausgegeben wurde, dass der eigentlich gar nicht so verkehrt ist. Ich glaube, dass es schon cool und sinnvoll ist, dass man irgendwie so eine Steuereinheit, so eine Kommunikationseinheit, die hoheitlich geführt und gemanagt, zertifiziert, in jedem Haushalt erstmal drin ist, um dann wirklich sämtliche energiewirtschaftliche oder nennen wir es daseinsvorsorgliche Anwendungen und Dienste zu orchestrieren, bereitzustellen und abzusichern. Das ist ja erstmal cool. Ja? Also vom Grundkonzept so ähnlich, wie das damals auch bei dem CO2-Thema in der Kommission war. Aber in der Umsetzung mit all den Instanzen, mit all den technischen Schleifen, die man da gezogen hat und den Uneinigkeiten in den jeweiligen Interessensgruppen, stehen wir halt da, wo wir stehen. Und das ist halt nicht da, wo wir hinwollen. Und
glaubst du denn, dass daraus noch was Gutes kommen kann? Oder ist es irgendwie Dead End? Also
Der lange Weg vielleicht doch. Soll die Alternative sein? Ich glaube, es gibt keinen Weg zurück. Ich glaube, wenn man mal den volkswirtschaftlichen Schaden, wenn man es so nennen mag,
zur Seite.
Oder wenn wir die erstmal beziffern wollen, also was die Unternehmen, sowohl die Hersteller als auch die Anwender, als auch die Dienstleister, was die in den letzten 10, 12 Jahren in das Thema investiert haben. Also von der Beratung angefangen, in Projekte, in Technologie, in Tests, in whatever, in Menschen. Ja, es wurden Menschen ausgebildet, es wurden Menschen eigentlich, wurden ganze Stellen geschaffen. Und das, ja, ich sag mal, mit einem Output, mit einem Ertrag, der nochmal, ne, heute nicht, wahrscheinlich gar nicht messbar ist, im Gegenteil.
Ja, und das ist auch nicht dieser flächendeckende Einsatz, ne? Also diese Grenzen, diese Einbaugrenzen, das ist ja alles noch weit davon entfernt, dass jetzt in, wie bei dem Telekom-Beispiel, bei 45 Millionen Hausanschlüssen überall dieses Ding drin ist und man das schön, ja, alles beisammen hat.
Ich glaube, es ist einfach ein schönes Phänomen für ein, ja, wie soll ich das sagen, für eine Einstellung, die in dieser, wie auch wahrscheinlich in anderen Branchen, immer noch recht präsent ist, ne? Nämlich einfach so ein bisschen die Sorge davor, dass ja, also die guten alten Zeiten enden könnten, ne? Und mal, ob das die Geschäftsmodelle sind, ob das die persönlichen Komfortzonen sind, ob das, weiß ich nicht, die einfach nur die Gewohnheiten sind, aber am Ende des Tages steht diese, wie viele andere Branchen, auch vor einem eklatanten Wandel. Und vielleicht muss es tatsächlich sein, dass nach Fukushima jetzt eine zweite Katastrophe Einzug halten muss, damit das tatsächlich beschleunigt wird oder dass der Schalter am Ende des Tages umgelegt wird.
Wenn man böse sein will, kann man natürlich auch sagen, ja, da wollten diese ganzen alten Player mal zeigen, okay, ihr wollt es dezentral haben, okay, dann zeige ich euch mal, wie kompliziert das ist. Aber mal so richtig kompliziert. Und vielleicht haben die alle auch gar keinen so großen Bock gehabt auf, dass das alles in Bürgerhand ist und alles so rumvolatil und dies, das ist alles für so einen klassischen Netzer ekelhaft. So, ne? Aber böse kann man auch mal sein. Okay,
ja, es gibt Klammer zu. Solche und solche, ne? Also es gibt sicherlich beide Lager, aber ja, das eine ist bestimmt lauter als das andere und das auch immer.
Okay, wie kommen wir jetzt mal zu Digimondo?
Tja, also wie komme ich zu Digimondo? Am Ende, ich bin bei Zenner raus, weil ich einem Angebot stattgegeben habe, von dem ich mir sehr viel versprochen habe, ohne dass ich Corona auf dem Zettel hatte. Zu dem Zeitpunkt, ich bin ja zum Sigmedia Verlag gewechselt, nach Köln, ne, bei dir um die
Ecke. Komm mal wieder hin.
Ja. In der Bonner Straße zu Peter Krückel, weil wir hatten gemeinsam eine Geschäftsidee. Wir wollten das Thema IoT Orbit groß machen. Was war oder was ist IoT Orbit? Ja. IoT Orbit war so ein bisschen die Idee, sämtliche Stakeholder, die in diesem Kontext IoT, Energiewirtschaft, Smart City auf dem Markt sind, die auf einer Plattform zusammenzubringen und tatsächlich alle Produkte, alle Angebote, alle Veranstaltungen, alle Medien, alle Meinungsbildner und alle, die zu dem Thema was zu sagen haben, die auf einer Plattform zu konsolidieren.
Also inhaltlich, ne? Also jetzt nicht technologisch eine Plattform, sondern einfach.
Ja, doch, sowohl das auch. Also wir wollten das tatsächlich als Online-Community oder als, ich sag mal, B2B-Social-Media-Plattform aufsetzen. Es wurde auch ein MVP, also ein Prototyp, ist auch entstanden. Und das Konzept, ich glaube nach wie vor daran, dass das früher oder später tragen wird. Aber tatsächlich war es dann so, dass bedingt durch Corona, bedingt durch die Zurückhaltung, die dann in den Markt kam, auch gerade auf der Medienseite, ne, da einfach wenig Drive drin war. Und das ist am Ende des Tages mir auch zu lange gedauert hat. Ne? Also wir hatten ursprünglich den Plan, das innerhalb eines Jahres zu realisieren. Das war die persönliche Zielsetzung am Anfang. Und als absehbar war, dass das nicht funktioniert, muss man sich auch anders orientieren. Jetzt war das zu der Zeit so, dass ich in meiner Rolle, die ich dort hatte, nicht nur diesen IoT-Orbit verfolgt habe, sondern auch in dieser Unternehmensgruppe der Sigmedia Verlagsgruppe da auch noch Geschäftsführer von einer Beratungsgesellschaft war, von der Dialog E, und hatte in dieser Rolle einen Auftrag für Digimondo bearbeitet, einen Beratungsauftrag zum Thema Markenstrategie, Markenentwicklung, und bin so relativ früh dann eben aus dieser eher neutralen Rolle an meinen ehemaligen Marktbegleiter geraten und habe relativ schnell festgestellt, dass die Digimondo einen, wie soll ich sagen, einen einen Vorteil hat in der Konstitution und auch in der strategischen Ausrichtung, den andere so nicht haben. Ne? Nämlich genau das, was ich vorhin schon mal sagte. Sie sind mit dem Fokus auf die Applikationsschicht auf der einen Seite und auf der anderen Seite ohne jegliche Abhängigkeit zu einer Technologie zu haben, zu einem Hersteller zu haben, sind in der Branche. Sie
in der Pole Position. Ja. Digimondo ist doch aus dem E.ON-Konzern entstanden eigentlich, ne? Oder ist das richtig?
Genau, Digimondo ist 2016 als Spin-off 100%-Tochter der E.ON gestartet. Ne? Damals auch mit Christopher Rath, Markus Valena, auch als Gründer schon, die waren schon mit dabei und sind dann verkauft worden von der E.ON. Und dann haben also einen Teil der Gründer, die damals als Geschäftsführer bei E.ON mitgestartet sind, haben dann auch Anteile erworben und der restliche Teil ging an die RegioCom. Die RegioCom ist auch als großer Energiemarktdienstleister bekannt und haben dann quasi selbstständig als Start-up, wenn man so will, gestartet.
Und womit? Was war damals das Geschäft? Von Digimondo, war das das, also, wie es heute war oder womit fing es an?
Ja, also ich glaube, wenn man so diese IoT-Historie so ein bisschen zurückdreht, dann war ja Applikationsschicht nicht von Tag 1 an da, sondern an Tag 1 war ja irgendwie das Thema Sensorik, Konnektivität und irgendwie mal Daten gewinnen. Das war ja so die Faszination. Also man musste ja irgendwie mal gucken, welche Daten kann ich eigentlich mit welchem Sensor erheben, ne? Wie kann ich irgendwie auch diese Infrastruktur irgendwie verwalten, administrieren, unterschiedliche Sensoren, unterschiedliche Gateways. Dafür brauchte es quasi irgendeine Form von Management-Tool und das war dann natürlich in den ersten Jahren gerade fast ausschließlich durch LoRa dann auch gegeben. Also das war dann auch das Geschäftsmodell von Digimondo. Sie haben einer der ersten LoRa-Network-Server entwickelt mit Firefly, was genau dieses Handling der Infrastruktur, der LoRa Infrastruktur und Hardware möglich gemacht hat. Das war das erste Produkt und dieses Produkt wurde dann natürlich auch mit unter anderem dem Aufkommen von Zenner oder auch anderer Mitbewerber wurde dann sukzessive auch fast schon Commodity. Also dieses Thema LoRa Network Server oder das Administrieren, Verwalten von Geräten und Gateways, das hat sich halt mehr und mehr durchgesetzt und dann war irgendwann die Frage im Raum, was machst du denn jetzt eigentlich mit den Daten? Also die Devices zu handeln, das Netz irgendwie zu monitoren, ist das eine, aber am Ende des Tages geht es ja gar nicht darum. Am Ende des Tages geht es ja darum, echte Mehrwerte auch zu entwickeln und zu finden und die Daten eben so miteinander in Kombination zu bringen, in Aggregation, in Korrelation, dass man eben daraus wirklich auch Wissen generiert, zusätzliche Erkenntnisse, die dann wiederum dazu führen, dass ich entweder irgendwo Geld einspare oder eben tatsächlich neue Geschäftsfelder erschließen kann und damit auch zusätzliche Erlöse generieren kann. Und ich glaube, das ist auch das, was heute der wesentliche Anspruch an IoT sein muss. Jedenfalls ist es unser Selbstverständnis, was es leisten muss. Wir hatten eine Zeit lang die Situation, dass IoT irgendwie so ein Selbstverständnis war, dass jeder für sich in Anspruch nahm, IoT auch selber durchdringen zu müssen. Ne? Und jeder hat irgendwie gebastelt und musste auch irgendwie den Lötkolben auf dem Schreibtisch haben und den Sensor und das Gateway. Und da hat man ein bisschen gefunkt. Alle haben sich gefreut, wenn es geblinkt hat. Aber ich glaube, die Zeit ist vorbei. Jetzt ist es, glaube ich, wichtig, dass man eine Lösung hat, dass man diese sehr dynamische Blase, IoT, die ja total komplex ist. Da passiert ja quasi jeden Tag was Neues. Neue Sensoren, es gibt neue Übertragungstechnologien, neue Standards, etc., etc. Und dieses eher komplexe, dynamische Konstrukt muss jetzt irgendwie Teil werden von dem, was in den Kerngeschäften dieser Branche jeden Tag Versorgungssicherheit und Erlös produziert. Und diesen Connect hinzukriegen, also diese IoT-Welt mit dieser IT-Welt, wenn man so will, oder OT-Welt zu verbinden, ohne dass man diese IoT-Welt komplett durchdringen muss. Ich glaube, das ist mit die wichtigste Aufgabe, die gerade ansteht.
Und ihr schreibt das so nett, so dieses vom Showcase oder vom Leuchtturm-Showcase zum flächendeckenden Pro-Case. Ne? Das hast du in deinem dir wahrscheinlich sehr eigenen Marketing-Sprech sehr gut auf den Punkt gebracht. Nochmal kurz zurückgedacht. Womit fing das eigentlich an in der Energiewirtschaft, dass sie sich gesagt haben, ich möchte jetzt mit Dingen, mit Things, die Daten produzieren, möchte da einsteigen? Gab es da eigentlich irgendwie von außen ein Impuls aus deiner Sicht, aus einer anderen Branche, wo man gesagt hat, hey, die machen das ja schon die ganze Zeit? Oder
Nee, ich glaube, es war tatsächlich das Aufkommen dieser Technologie LoRa. Ne? Also die okay. Möglichkeit, dass es plötzlich einen Übertragungsstandard gegeben hat, der zwischen diesem, was man heute so als Nearby oder als Indoor-Standards kennt, ne? Also Bluetooth, WLAN, Zigbee, wie auch immer, und dem, was natürlich teuer, breitbandig, LTE, 4G, 5G etc. Und dazwischen gab es nichts. Ne? Und natürlich kannst du nicht irgendwie, wenn es jetzt um energiewirtschaftliche Anwendungsfälle geht, und was sind da die Massencases? Das sind natürlich Zähler in allererster Linie.
Ja.
Über den Fortschritt von Smart Metering und intelligenten Messsystemen haben wir gerade eben schon gesprochen. Ja. Also da kommt nicht viel elektronisch rein. Ne? Zum anderen haben wir ja bedingt durch diese Einbaugrenze 6000 Kilowattstunden eigentlich den größten Anteil, also die 90% aller Zähler in Deutschland sind unterhalb von 6000 kWh Jahresverbrauch. Die wären auch nicht mit im Konzept gewesen. Und das war zum Beispiel für die E.ON damals der ideale Grund, warum man sich überhaupt mit dem Thema beschäftigt hat. Eines der ersten Projekte von Digimondo im E.ON-Konzern war das Ausrollen von LoRaWAN-unterstützten Stromzählern im E.ON-Netz. Und da hat man über 10.000 Zähler ausgebracht, weil man genau diesen Case damit abbilden wollte. Ne? Nicht mehr die Ableser über Land, über Wald und Wiese schicken, bei Oma über den Perser laufen und dann irgendeinen Zettel ausfüllen, der dann vielleicht richtig irgendwo eingehackt wird, sondern ne, eben genau diese tatsächlich automatisierte, in Echtzeit stattfindende Ablesung inklusive all dem, was hinten dran am Prozess kommt. Ob das die Plausibilisierung ist, ob das die Schätzung ist, ob das die Abrechnung ist, etc. etc. Und das ist, glaube ich, schon etwas, was in dieser Branche einen betriebswirtschaftlich interessanten Case triggert, wenn man es zu Ende denkt. Ne? Aber auch hier, Smart Metering hat es eben nicht zu Ende gedacht, sondern bei 6000 Kilowattstunden aufgehört, und der eigentliche Massencase fängt unten drunter eigentlich erst an. Und darüber wird ja heute noch gestritten, dass man im Prinzip gar keine Möglichkeit hat, alle anderen auch wirtschaftlich sinnvoll so auszulesen, dass es dem eigentlichen Ziel entspricht.
Aber ist es, was ich noch nicht verstehe, eine kleine Lernfrage, Smart Metering, so wie das heute geplant ist, im Rollout mit all seinen Einschränkungen, aber da gibt es ja eine Kommunikation, wenn man alles mal gemacht hat, eingebaut hat, sichere Lieferkette, dies und das, Gateways, alle laufen, alles ist eingetragen, dann hat man ja sowas. Ist jetzt LoRaWAN, kann man auch mit LoRaWAN das Ganze machen? Man nimmt, also ist es eine Konkurrenzsituation dazu? Kann man mit LoRaWAN Smart Metering machen und mit dem ursprünglichen Smart Metering? Ist es irgendwie ein Workaround oder ein massenfähigeres Konzept, was vorher nicht so vorgesehen war? Weil LoRaWAN hat ja zum Beispiel auch sicherheitsmäßig, hat es ja auch, glaube ich, wird es jetzt nicht den BSI-Ansprüchen genügen, oder?
Ja, genau. Deswegen ist der Vergleich, der hinkt so ein bisschen, weil natürlich das eine ist ja mehr als eine Übertragungstechnologie. Ne? Da hängen ja genau diese Sicherheitsthemen dran, Zertifizierungsthemen dran. Natürlich, LoRaWAN ist ja zunächst mal nichts anderes als ein Funkstandard.
Ja, genau.
Was man sicherlich leisten könnte oder zumindest abschichten könnte, ist, dass zumindest mal alle die Messstellen oder all die Messpunkte, die jetzt nicht als systemrelevant oder als systemkritisch eingestuft werden würden, natürlich könnte man die über LoRa auslesen. Die könnte man aber auch über Narrowband IoT auslesen oder von mir aus auch über WLAN oder worüber auch immer. Es hängt ja am Ende des Tages nicht an der Technologie. Irgendwie, ich sag mal so, dass es betriebswirtschaftlich sinnvoll und inhaltlich zuträglich ist, könnte man das natürlich tun, aber es ist einfach nicht erlaubt.
Ne? Ist nicht erlaubt, oder? Genau. Also man kann, also jetzt Wohnungswirtschaft und so, da ist es dann durchaus möglich. Kannst du gleich nochmal drauf kommen, warum ist es da eigentlich möglich und wann es nicht? Also ist es dieses Submetering dann? Das musst du mir nochmal einsortieren. Wo LoRaWAN dann doch heute Sinn macht, weil es erlaubt ist, weil es Bereiche gibt, wo es geht. Wo ist das?
Naja, klar, wir unterscheiden natürlich so auf der Regulierungsseite, auf der Gesetzgeberseite ganz stark zwischen dem, was quasi von Netzseite passiert, also bis zu dem Hausanschluss sozusagen. Ne? Der Hausanschlussübergabepunkt wäre ja quasi der Stromzähler, der Wasserzähler, der Wärmemengenzähler, der Gaszähler, der vom Messstellenbetreiber der jeweiligen Versorgungsart gesetzt wird, und dann endet das Verantwortungsgebiet oder das Hoheitsgebiet des Netzbetreibers, Messstellenbetreibers, und dann beginnt ja quasi dein Eigentum oder das Hoheitsgebiet des Anschlusses
Nehmers und die Verteilung innerhalb von Objekten und von Liegenschaften ist nicht dem unterzuordnen, ne, sondern unterliegt eben auch anderen Regulatorien. Und da haben wir das Thema, du hast es gerade gesagt, Submetering. Ne, über Jahre hatten wir hier eine Handvoll Anbieter am Markt, die das sowohl von der Dienstleistungsseite, also Abrechnung, als auch die damit in Verbindung stehende Messtechnik geführt haben und die das auch ausgeschöpft haben. Und das waren proprietäre Systeme. Da war ein relativ harter Verdrängungswettbewerb. Und an der Stelle gab es gar keine Restriktionen, die jetzt von Regulierungsseite kamen, sondern der Markt hat sich quasi so gebildet. Das war, glaube ich, ein klassisches Oligopol, wie man sich das so vorstellt, mit allen Nachteilen für den Verbraucher, wenn man das so sagen darf. Und ja, und jetzt mittlerweile hat ja die Regulierung oder der Gesetzgeber an der Stelle reagiert und auch reagieren müssen. Man hat das quasi aufgelöst, was da über Jahrzehnte gewachsen ist, und hat hier auch Transparenz quasi eingeführt oder verpflichtend eingeführt. Da müssen jetzt offene Systeme eingebaut werden. Es muss die Möglichkeit gegeben sein, dass man auch anbieterübergreifend die Technologie, die eingebaut ist, weiterverwenden darf. Es muss das Thema Transparenz zum tatsächlichen Verbrauch gegenüber dem Mieter gegeben sein und noch viele andere Dinge. Und dafür gibt es keine BSI-kritischen Einschränkungen, wenngleich das BSI sich durchaus mit dem Thema beschäftigt, aber sich halt bis heute an der Stelle noch nicht so durchgesetzt.
Und Digimondo ist quasi über E.ON mit diesem Paket gestartet, mit dem Metering-Massen-Case. Und jetzt erzähl doch mal, womit sind die genau gestartet? Was haben die als erstes entwickelt? Du hast generell gesagt, kommen sie von der Applikationsschicht. Was genau haben sie, was war das Produkt damals?
Ja, das erste Produkt war quasi der sogenannte LoRa-Network-Server. Ne? Also quasi eine Applikation würde ich es jetzt gar nicht nennen, das wäre wahrscheinlich ein bisschen irreführend, sondern das war letztlich eine Software, die genau dieses Management der Sensoren zu den Gateways, zu dem Datentopf, ne, in dem es dann gelandet ist, der das orchestriert und organisiert hat. Ne? Da konntest du quasi den Gateways entsprechend die Sensoren zuordnen, konntest dann dort auch Zieladressen ändern, konntest gucken, wie ist die Lebensdauer von meinem Sensor, wie viel Batterie hat er noch, wie geht's dem und so weiter und so weiter. Und das war das erste Produkt, weil ne, in dieser Phase war das auch das, was der Markt auch erstmal gebraucht hat. Ne? Es gab unheimlich viele Sensorhersteller, also in der LoRa Alliance sind tausende unterschiedliche Anbieter organisiert, und dann kannst du irgendwo ein Stück Hardware kaufen, kannst du intelligente Rattenfalle in Singapur kaufen. Ob die und wie die dann funktioniert und wie du dann einbindest, musst du dann gucken. Da müssen dann Treiber entwickelt werden, es müssen Parser geschrieben werden, also sprich die Übersetzung dessen, was da aus dem Sensor rauskommt, zu dem, was du am Ende des Tages auch lesen kannst. Und das war das, was die Software, was dieser LoRa Network Server dann erstmal geleistet hat.
Ne? Also du hast die Sensoren wieder kaufen können, dann hast du diese Antenne aufgestellt, dann haben die gefunkt, er hat dann auch irgendwie die Antenne hat es empfangen und dann jetzt wo rein, wohin? Das hat dieser Server dann eben gemacht, dass diese Sensoren die Daten liefern und die auf irgendwelchen Töpfen schon mal landen zur Weiterbearbeitung. Genau, das muss natürlich wahrscheinlich massenfähig sein, Ausfall, das ist ja alles viele Hunderttausende von Sensoren produzieren ganz viel Daten im Zweifel. Ja.
Exakt, genau. Ja. Das war quasi die Hauptanforderung an dieses Tool.
Und was haben die Energieversorger, da, wenn ich da nochmal bleibe, damit jetzt als erstes gemacht? Haben die dann weiter mit diesem Ablesecase gemacht oder haben die dann Sachen versucht, ne? So verrücktere Sachen? Wo kann ich überall so einen Sensor hinpacken? Wo kann er mir helfen? Was waren das so die typischen Sachen am Anfang?
Ne, ich glaube, die Energieversorgung, die Stadtwerke, gerade auch die integrierten Stadtwerke, ne, die also wirklich noch unterschiedlichste Versorgungssparten und auch andere kommunalwirtschaftliche Sparten im Eigenbetrieb sozusagen hatten, die haben sehr schnell verstanden, dass in dem Augenblick, wo ich jedwede physikalische Größe, ne, Temperatur, Druck, Bewegung, Feuchte, was auch immer, über einen sehr günstigen Messcase erheben kann und das auch ohne, dass ich dann Kabel hinlegen muss, ohne dass ich da irgendwie einen Telekommunikationsvertrag für abschließen muss. In dem Augenblick ist dann natürlich die Fantasie angesprungen. Man hat sehr schnell festgestellt, dass, ich sag mal so, in diesem klassischen Infrastrukturbetrieb, den ja nun mal unsere Energieversorger leisten, das ist eine unfassbare Vielzahl an Cases, an Feldern, an Punkten gibt, wo die Information
bestimmter Zustände und bestimmter Bewegungen maßgeblich dazu beitragen kann, dass es entweder besser läuft oder dass es günstiger läuft, ne? Effizienter etc. etc.
Ja, ich stelle mir das vor, wie du hast so einen riesen Baukasten auf einmal in die Hände bekommen.
Genau.
War ja auch nicht mal so teuer, ne? Diese ersten, die Innovationsteams in den Energieversorgungen, den konnte man ja so einen Kasten hinstellen, dann den höchsten Punkt gesucht, die Sensoren mit dem Hubschrauber in der Stadt verteilt und dann haben die losgefunden. So stelle ich mir das vor und dann dachte man, scheiße, was, jetzt habe ich so viele Möglichkeiten, aber ich check gar nicht, was überhaupt Sinn macht, ne? Und ich glaube, das war auch so eine Zeit, wo man endlich mal nicht vom Geschäftsmodell, vom Kunden her Business Case überlegen musste, sondern man hat irgendwie, ne, eine Technologie, Netze, das kenne ich jetzt in billig, jetzt in dieser Vielfalt, endlich mal.
Genau. Also ich will gar nicht widersprechen, dass das den ein oder anderen Spieltrieb in technischen Abteilungen massiv getriggert hat. Das ist ganz, wird genauso sein. Habe ich auch persönlich mehrfach erlebt. Und das natürlich auch aus dieser DNA dieser Unternehmen kommt, auch nachvollziehbarerweise. Ne? Ich meine, diese Unternehmen sind in der Regel tatsächlich alle sehr technikgetrieben. Was die Daseinsberechtigung ist, das Erhalten der Versorgungssicherheit. Und das ist nicht nur vielleicht das höchste Gut, wie wir gerade aus aktuellem Anlass erfahren, sondern das ist am Ende des Tages auch eine Riesenaufgabe, die auch, ich sag mal, diese Disziplin und auch die, wie soll ich sagen, die ganze Infrastruktur auf habe ich den Faden verloren. Also, was will ich sagen? Du musst halt schon dafür gemacht sein, dass du eine 365 Tage lückenlose Versorgung aller Versorgungsarten sicherstellen kannst, mit allem, was dazu gehört, reagieren kannst, Ausfallpläne haben musst, etc. etc. So, und wenn man dann auf einmal mit dieser Mentalität und auch mit dieser Affinität dann so einen Baukasten geschenkt bekommt, ne, dann ist das Weihnachten, Ostern zusammen für den ein oder anderen Technikleiter. Und so ging es dann. Ne? Dann haben sie angefangen, Müllcontainer, Füllstände zu tracken. Sie haben
warum haben die alle so Gaga-Sachen? Also das waren so Ausprobiersachen, aber wenn ich das dann gecheckt habe, denke ich, dann hätte ich ja gesagt, so, was ist jetzt mein teuerster Messcase heute? Und jetzt habe ich den Baukasten und dann schmeiße ich dieses Zeug doch auf den teuersten Messcase und habe den viel günstiger. Da fällt mir natürlich ein, dann ist es natürlich am Anfang die Ablesung gewesen von Zählern. Hätte ich gesagt, wir lesen jetzt nicht mehr ab, wir verteilen die überall bei meinem Privatkunden und dann mache ich das mit LoRaWAN. Das ging damals aber schon nicht, weil es regulatorisch schon damals verboten war.
Ja, also jein, auch hier wieder, ne, man muss ein bisschen abschichten. Also wir sind ja bei dem Thema Smart Metering sind wir ja überwiegend im Strombereich, ne? Da ist es ja zu 100% geregelt, Gas dann mitunter auch, aber bei Wasser und Wärme bin ich an der Stelle ja nicht gebunden, ja, oder zumindest mal nicht eindeutig gebunden, und genau in diesen Sparten hat sich das auch durchgesetzt oder ist dabei, sich durchzusetzen. Also es gibt sicherlich ganz viele Versorger in Deutschland, die das Thema LoRa waren, für die Zählerfernauslesung im Bereich Wasser und Wärme im Massencase auch einsetzen. Jetzt haben wir mit der Situation, dass wir jetzt mit dieser FFVAV-Regelung für die Wärmenetzbetreiber auch jetzt die gesetzliche Verpflichtung haben zur Digitalisierung der Wärmenetze beziehungsweise der Abnahmestellen, weil auch hier nochmal dem Verbraucher wiedergespiegelt werden muss, ne, was ist tatsächlich verbraucht worden und das auch in
Kürze. Die alte Idee nochmal, aber jetzt für diese Netze, und da bestehen jetzt auch die Freiheiten noch da.
Ja, die rennen uns tatsächlich gerade die Tür ein. Also ja, klar, weil das ist wirklich, wie du schon sagst, das ist die günstigste und effektivste und effizienteste Art und Weise, das zu realisieren, wenn man einmal das Netz hat. Ne? Das ist immer der einzige.
Aber ist das eine Hürde, das Netz aufzubauen? Ich dachte immer, man braucht also
nicht für einen Netzbetreiber, viel 100 Trafostationen und Niederspannung, Mittelspannung und so weiter und so weiter. Ja. Ist das ein Klacks? Ja? Am Ende des Tages ist das, wir reden ja hier von minimalen Invests im Vergleich zu anderen Netzen und Infrastrukturen. Also nein. Ne? Und was noch dazu kommt, die meisten Versorger haben ja auch die Assets, die man braucht für so einen Funknetzbetrieb, die an anderer Stelle viel Geld kosten, nämlich die, ich sag mal, Antennen oder die Trafostationen oder die Hochbehälter, also die Örtlichkeiten, die man braucht, um auch so eine Antenne aufhängen zu können, ohne dass man dafür teures Geld oder teure Miete zahlt. Ja? Insofern bedient es zum Schluss genau das, was Netzbetreiber am Ende des Tages eigentlich sein wollen. Nämlich, sie wollen das Netz betreiben. Ja? Und das können sie damit tun. Und wie viele Telekommunikationsnetze kennst du, die quasi ein Versorger in der eigenen Hand managen kann, das, was ihm gehört, wo er keine Fremdlassungskosten hat, außer die Maintenance. Also da spricht schon viel dafür, das aus Sicht eines Versorgers selbst zu tun und auch auszurollen.
Und wie haben sich diese Cases jetzt entwickelt? Also diese Füllstandssachen, das weiß ich, speichere ich nochmal unter Spielerei ab. Oder hat es da wirklich nennenswerte Cases gegeben, wo man sagt, ja, also irgendwelche Wasserpegel, irgendwelche Schachtzähler, also...
Ja, klar. Also, ja, das natürlich. Also die Frage ist halt, was genau ist nennenswert. Ne? Also wir haben jetzt viel über Massenanwendungsfälle gesprochen. Ich glaube, an dem Punkt sind wir einfach noch nicht. Ne? Die Marktreife ist in vielen anderen Anwendungsfeldern noch nicht gegeben. Aber ich würde es durchaus als nennenswert.
Aber technologisch noch nicht gegeben? Also
doch, natürlich. Doch.
Ja. Aber was ist sonst, woran mangelt die Marktreife dann? Durchdringung, einfach Zeit oder?
Ja, oder halt einfach an der Bereitschaft, auch so ein Business Case auch mal ins Kerngeschäft oder ins Massengeschäft zu übertragen. Ja, ich glaube, das ist schon auch nochmal so eine Mentalitätssache. Am Ende des Tages brauchst du da auch ein bisschen Mut für. Und man muss einfach auch mal anfangen. Ja? Also wir haben ja diese ersten 3 Jahre mit diesen ganzen Piloten und den ganzen Concepts. Nochmal, wenn wir in dieser technischen Welt und auch in diesen technischen Verantwortungsbereichen unterwegs waren, dann war das ja nicht selbstverständlich auch der Connect zu den Entscheidern oder zu demjenigen, der am Ende sagt, wie jetzt so eine Digitalisierung im eigenen Betrieb dann auch passieren muss. Und da muss immer bis heute auch noch viel Überzeugungsarbeit geleistet werden. Technologisch ist das, glaube ich, alles verstanden und abgehakt. Ich glaube, wichtig ist, dass am Ende des Tages das sicher ist und dass es auch betriebswirtschaftlich sinnvoll ist. Ich glaube, dass es viele Cases gibt im Land, die das belegt haben, dass es so ist. Das ist nämlich überall dort der Fall, wo sie jetzt auch tatsächlich ins Massengeschäft gehen.
Aber welcher Case ist es jetzt, wenn du heute sagst, was ist der businesshaltigste Massen- oder Case von IoT?
Also wenn du auf dieser Netzbetreiberseite bleiben, dann ist es das ganze Thema Netzmonitoring, ne? Überall dort, wo es in der Niederspannung darum geht, Schwankungen zu erkennen, Überspannungen, Kurzschlussgefahr etc. Wir haben die Situation, Netzbetreiber sind in der Niederspannung in der Regel blind. Wir haben gleichzeitig die Situation, dass durch Volatilität über EEG-Anlagen, über Wärmepumpen, jetzt über Elektromobilität umso mehr natürlich da massive Schwankungen in den Niederspannungsnetzen entstehen und darüber braucht man Transparenz. Und das kann man über IoT, über LoRa, über andere Technologien, kann man das natürlich sehr gut herstellen und das wird auch im Moment massiv gemacht. Also einer unserer Gesellschafter, die InnerCity, ist ja gerade dabei, das im eigenen Niederspannungsnetz flächendeckend auszurollen und das nicht ohne Grund. Ne? Also man kann da auch schon eine klare Korrelation rechnen zu dem, was man an Ausfallrisiko hat, beziehungsweise wenn diese Belastung der Volatilität noch stärker wird, was das auch bedeuten würde, mit Investitionen in Tiefbau, in Kupfer, in dickere Kabel versus der Möglichkeit, das zu digitalisieren und dann durch immer intelligentes Management effizienter zu machen.
Und also würdest du sagen, dass LoRaWAN ist schon so eine zentrale Schlüsseltechnologie, die die Verteilnetze intelligenter, transparenter macht, damit die Netzbetreiber diesen ganzen Ansturm an Prosumern, an E-Mobilität, an schwankenden Einspeisungen, Ausspeisungen standhalten kann? Kann man das sagen?
Also es ist auf jeden Fall die Technologie, die diese Initialzündung ausgelöst hat. Ne? Und dadurch, dass es eben diese Eigenschaften hat, die wir gerade eben schon mal diskutiert haben, ist es einfach ins Bewusstsein gerückt, dass es sinnvoll ist, das zu tun. Ich glaube aber, am Ende ist IoT viel mehr als LoRa. Ich glaube, am Ende ist IoT ein Technologiemix aus den unterschiedlichsten Übertragungstechnologien, aus den unterschiedlichsten Software-Welten und IT-Welten. Ich denke, das rückt immer näher zusammen. LoRa war sicherlich der beste und einfachste Einstieg in das Thema und deckt sicherlich auch einen Großteil der Anwendungsfelder ab. Ich glaube aber nicht, dass es das Allheilmittel ist oder dass man damit letztlich auch alle Use Cases in Gänze erschlagen kann. Es wird immer ein Mix sein aus unterschiedlichen Technologien. Und das ist auch, glaube ich, auf die Jimondo-Seite, du hast gerade eben gefragt, das ist auch nochmal eine wichtige Erkenntnis schon vor 1,5 Jahren, dass wir mit dieser Applikationsschicht uns eben gelöst haben von diesem LoRa-Network-Server. Ja, dass wir gesagt haben, okay, LoRa ist das eine, aber am Ende des Tages ist doch IoT nur dann wertvoll, wenn diese Daten, die aus diesen Sensoren kommen, wenn ich die eben auch unmittelbar mappen kann oder matchen kann mit Daten, die aus anderen Systemen kommen, die aus anderen Quellen kommen. Und ja, das kann dann sowohl eine Narrowband-IoT-Antenne sein, das kann aber auch ein Workforce-Management-System sein, das kann aber auch ein Wetterdatendienst aus dem Internet sein. Egal, wo die Daten herkommen, in dem Augenblick, wo ich sie quasi sinnvoll in Korrelation bringe mit den Daten, die aus dem Sensor kommen, egal über welche Technologie, in dem Augenblick gewinne ich eine Erkenntnis, die ich dann in Euro bemessen kann.
Und also erst, wenn ich diesen Begriff richtig einordnen von eurer Seite, das Digital Twin, erst wenn diese Sachen in so einem Digital Twin drin sind und vermascht oder vermixt werden können mit anderen Datenquellen, anderen Technologien, dann kann ich wirklich Erkenntnisse gewinnen und was kann ich dann eigentlich noch machen? Dann kann ich es einfach nutzen.
Genau. Also ich gebe dir einfach das Beispiel. Bleiben wir mal in diesem Trafo-Stationsthema. Ja. Es ist das eine, wenn ich jetzt da irgendwie einen Sensor drin habe, der mir jetzt irgendwie diese Betriebsdaten übermittelt. Ja. Habe ich irgendwo einen Datensatz, da ist eine lange Liste drin, eine riesen Tabelle, da sind Zeitstempel drin und irgendwelche Werte, von mir aus noch umgerechnet in die entsprechenden Einheiten, die da relevant sind. Aber wenn ich jetzt neben diesen reinen Betriebsdaten, die aus dem Stromnetz kommen, auch noch Daten habe, wie zum Beispiel Luftfeuchtigkeit oder Bewegung oder Wartungszeitfenster, ja? Also auch Plandaten, die relevant sind, wo ich dann in Abgleich gehen kann, okay, wann war denn der letzte Wartungstermin? Oder noch besseres Beispiel, das Thema Vibration und Geräuscherkennung. Ja? Wenn da irgendein Trafo oder irgendein Generator oder ein anderes Gerät eine Vibration entwickelt, die Anomalien aufweist, dann habe ich natürlich die Möglichkeit, viel schneller zu reagieren und das eben nicht in Form von einer Tabelle, von einer Wertetabelle mit x Daten und Zeitstempel drin, sondern das Ganze sinnvoll aggregiert an einem Punkt, in der Regel irgendwie eine Visualisierung auf der Karte. Und dann sehe ich quasi auf den ersten Blick in einem für mich individualisierten Dashboard, welche Werte sind relevant und kann natürlich dann auch entsprechende Regeln definieren unter Voraussetzung deren Eintreffens man quasi kritische oder zumindest vermeintlich kritische Situationen erkennen kann, bevor sie einen Schaden verursachen. Und ne, das ist das, was, glaube ich, den digitalen Zwilling ausmacht. Und das Spannende ist, dass man das übertragen kann auf nahezu alle Prozesse und Objekte und Assets aller Branchen. Ja, ich will jetzt nicht zu weit ausschweifen, aber am Ende des Tages ist es doch das, was es überall ausmacht, dass ich genau weiß, welche einflussnehmenden Faktoren, respektive Daten, respektive Informationen in einer bestimmten Abhängigkeit zueinander stehen denn dafür, dass irgendetwas passiert oder irgendetwas nicht passiert, das für mich einen Mehrwert hat oder einen Schaden.
Ja.
Wenn ich diese Fallunterscheidung treffen kann, ohne dass ich da hinfahren muss, ohne dass es erst zum Schaden kommen muss, ja, dann ist das doch genau der Mehrwert, den wir uns wünschen.
Aber da, so gedanklich hätte ich das noch anders abgeschichtet. Das Erste, was du gesagt hast, finde ich völlig einleuchtend, wenn diese ganzen Daten vorliegen. Das Erste, was du ja machst an Tag 2 von deinem LoRaWAN-Netz, das ist das ja, wo ist mein Dashboard, wo kann ich das jetzt alles sehen, wie kann ich das alles miteinander kombinieren, darstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt erst entwickelt wurde. Dieser digitale Zwilling ist ja wirklich was, wo ich die Wirklichkeit nochmal digital abbilde, so wie sie ist, wie die Wirkungszusammenhänge sind, dann füttere ich diese ganzen Daten dazu und dann schicke ich diesen Zwilling mal irgendwo hin, wo ich sage, da würde ich mit meiner physischen Welt gar nicht hin, aber ich gucke mal, was passiert. Ja. Das ist ja aber noch eine andere Sache. Das andere ist, ich stelle es da in einer guten Art und Form und für mich irgendwie sichtbar und vielleicht kann ich auch darauf reagieren, aber das andere, in so einem digitalen Zwilling ist ja noch viel Modellierung drin, der dann auch erstmal so geht, ohne diese Daten, wie die Wirklichkeit geht, sag ich mal, so Ne? Also,
ja, wobei, ich glaube, das kommt so ein bisschen aus dieser Vorstellung des digitalen Zwillings aus der Industrie 4.0 Ecke. Ne? Also dort haben wir ja oft das Thema digitaler Zwilling als Simulationsersatz. Ja,
oder der Wirklichkeit.
Grundlage. Genau. So, ich glaube, wir sind bei uns oder im IoT oder auch in der Energie- und Versorgungswirtschaft ist, glaube ich, dieser digitale Zwilling eher etwas, was in dieser Prozesswelt stattfindet. Ich glaube, hier geht es gar nicht darum, eine mögliche Realität zu simulieren, ne? Was wäre, wenn, sondern ich glaube, es geht eher darum, tatsächlich Zustände und ja, Bewegungsdaten nachzubilden, wie sie in der realen Welt vor Ort stattfinden, ja? Und das aber auf einer digitalen Ebene, um damit Prozesse anzutriggern, die genau das tun oder die das verhindern oder tun, was ich gerade eben schon mal gesagt habe. Also es geht weniger um das Thema Simulation als mehr um das Thema Prozesskontrolle.
Okay, also ein Dashboard mit Prozesskontrolle zusammen quasi.
Ja, Darsteller. So weit gehen würde zu sagen, am Ende ist das Dashboard, glaube ich, gar nicht das Asset, sondern das Asset ist, dass wenn ich mein Regelwerk gefunden habe, wenn ich meine Bedingungen, meine Wenn-Dann-Schleifen, meine kritischen Schwellwerte, wie auch immer, wenn ich die definiert habe und wenn dieses Setup steht und dann auch nachgelagert die Systeme, die ohnehin im Einsatz sind, ob das eine Netzleitstelle ist, ob das das Field-Service-System von einem technischen Außendienst ist, ob das, keine Ahnung, irgendein Tool ist, das die Entsorgungsfahrer quasi auf ihren Fahrzeugen haben. Ne? Also alles das, Tourenplanung, wie auch immer. Ja. In dem Augenblick, wo ich das dann im Output sinnvoll miteinander verknüpft habe, laufen die Prozesse durch, ohne dass es quasi jemand permanent anschauen muss und irgendwelche Dashboards interpretieren muss, sondern das Coole daran ist, dass der digitale Zwilling dann auch so eine immanente Kontrollfunktion übernimmt, ohne dass einer davor sitzen muss.
Ja, verstehe. Also das wäre auch nochmal ein wichtiger Unterschied, auch zur Erklärung, weil digitaler Zwilling, er kommt, glaube ich, schon auch sehr geprägt aus dieser anderen Sicht, dass ich irgendwas simulieren kann. Ne? Und wenn du sagst, ja, ich habe da eher so eine If-This-Then-That-Logik in etwas advancederer Art und Weise, dann ist es vielleicht nochmal auch gut, das ein bisschen zu differenzieren. Okay, jetzt schreibt ihr irgendwo auch, dass ganz viele von diesen Projekten dann aber auch auf dem Weg in einem Pro-Case gescheitert sind. Das habt ihr irgendwo, oder ein Kollege von dir, der CPO, hat das mal geschrieben. Also 75%, sagte er, scheitern von diesen IoT-Projekten oder sind gescheitert. Und da schreibt er so Dinge wie Integration in IT, Kombination verschiedener Technologien, was du eben schon mal gesagt hattest, ne? Dass das oft eine Schwierigkeit ist.
Fangen wir gleich vorne an.
Oder welches für dich auch so das wichtigste Problem auf dem Weg?
Das triggert oder das trifft das, was wir auch vorhin schon mal hatten. Also wenn wir in diesem Markt in einer Situation sind, wo wir eine Durchdringung haben oder eine Reife haben, die sehr techniklastig ist, die sehr technisch geprägt ist, die von dieser Affinität ausgeht, dann heißt es auch gleichzeitig, dass die Bereitschaft geringer ist, das auch zu implementieren, also bestehende IT-Landschaften zu öffnen dafür. Ja. Ja. Am Ende des Tages nochmal dieser digitale Zwilling als Kombination unterschiedlichster Datenquellen, wobei Sensordaten nur ein Segment darstellen, dann heißt es für mich, dass ich mich da öffnen muss. Ja. Ich muss in diese Ökosystem-Vorstellungen, auf die muss ich mich einlassen.
Ja.
Und das ist tatsächlich nicht immer selbstverständlich. Das bedarf viel Überzeugungsarbeit, das bedarf vieler Sicherheitsüberprüfungen und Audits und wie auch immer.
Kannst du mal ein Beispiel nennen, wo du sagst, das ist ein Klassiker, dass ihr mit eurer Plattform dann rein seid in so ein Unternehmen und wollt an irgendwas ran oder wollt von irgendwas was raus haben? Gibt es da so ein
Klassiker? Ja, da gibt es viele Beispiele. Also nehmen wir mal das SAP, oder ohne jetzt den Namen zu nennen, könnte auch Wilken oder Schleupen oder was auch immer sein. Aber in dem Augenblick, wo du jetzt quasi Zählerdaten erhoben hast, ja, über LoRa, hast ein schönes Netz aufgebaut, ne, hast die Daten, alles toll, in Echtzeit, prima. Und jetzt willst du die Daten übergeben oder wolltest eigentlich diese Daten übergeben ins Abrechnungssystem, ne, damit der tatsächliche, eigentliche Mehrwert dann auch Niederschlag findet in dem Prozess, der relevant ist, dann heißt es, ja nee, und ans SAP und dann, ne, das, ach Gott, und dann muss erst mal gucken und Projekt und Sicherheit und wir können da jetzt nicht das System aufmachen, dann gibt es natürlich auch, wie soll ich sagen, Kompromisse, ne? Dann werden da Übergabeschnittstellen gebaut oder irgendein sicherer Datentop, wo was abgelegt wird, bla. Aber das ist nicht selbstverständlich, dass an der Stelle jeder die Tür aufmacht, sie ja komm rein. Und noch viel schwieriger ist es natürlich dann, wenn du erstmal Daten aus diesen Systemen rausholen willst.
Ja, oder willst reinschreiben, ja, so wieder zurück dann. Genau. Okay, dann ist das aber dieses normale Phänomen, was du eben meinst, auch dieser Ökosystemgedanke, dieser Plattformgedanke ist, denke ich, in der Energiewirtschaft da noch nicht so etabliert, weil es oftmals war es halt das eine Abrechnungssystem und das war halt King of the Koppel. Und dass jetzt da so Companies wie PowerCloud oder Cloud Native Anwendung, dass sich das alles so ein bisschen öffnet und alle Systeme über diese tollen APIs miteinander sprechen und dass man sie auch wieder austauschen kann, ohne dass dann mein Datenstamm irgendwie abschmiert. Das ist einfach noch nicht angekommen. Und das haben ja alle neuen Technologien, alle, die was Neues wollen. Und das hörst du ja überall dann. Und ich dachte, es gäbe noch irgendwas Spezielleres so aus diesem Netzbereich, den du da. Aber dann ist es einfach das bekannte Problem. Ja, also wir hatten eben ein paar technische Probleme. Wir waren ausgestiegen bei diesem Thema. Was gibt es für Probleme, wenn man IT-Projekte einführt? Wir hatten diesen Klassiker der nicht offenen IT-Plattformen in vielen Energieversorgungsunternehmen benannt. Das, glaube ich, wird aber auch das Thema, kriegt jetzt von unterschiedlichsten Seiten, wird es angebohrt. Umso mehr Cloud-Dienste, umso mehr Software-as-a-Service-Systeme kommen, umso mehr kommt das auch unter Druck, denke ich, und vielleicht dann auch im positiven Sinne für LoRaWAN und IT-Projekte. Wir können ja vielleicht noch mal ein bisschen bei Digimondo reingucken. Ihr seid jetzt im fünften Jahr, sagst du, ne?
Genau, richtig.
Genau.
Und im sechsten, würde ich sagen. Ja, im sechsten.
Im sechsten. Und wie viele Mitarbeiter, wie hat sich das so entwickelt über die Zeit? Wie groß seid ihr?
Ja, wir haben jetzt, wir haben ja unsere Entwicklungsmannschaft haben wir geteilt. Also wir haben einen Teil bei uns in Hamburg sitzen und einen Teil in Bulgarien tatsächlich.
Ich dachte gerade, Ukraine wäre auch immer so ein Standort gewesen.
In Bulgarien sitzen die. Hängt damit zusammen, dass die Regiocom ein großes Dependant in Bulgarien hat und dort selbst auch Entwickler beschäftigt. Und dann haben wir dort jetzt auch quasi eine Basis aufgeschlagen und sind es da auch gerade am Vergrößern. Wir stehen im Moment bei 30 Mitarbeitern mit den externen und haben jetzt für dieses Jahr, fürs Jahr 2022, nochmal eine massive Wachstumsplanung aufgelegt. Schlichtweg vor dem Hintergrund, dass wir Anfang letzten Jahres unser neues Produkt gelauncht haben, eben genau mit diesem digitalen Zwilling, mit dieser Applikationsschicht, die unabhängig ist von der Übertragungstechnologie, von der Datenquelle und damit jetzt eine Marktreife und eine Produktreife haben, die auf eine, ich sag mal, Situation oder auf einen Trend trifft, der günstig ist. Ne? Am Ende des Tages, das Thema Digitalisierung ist jetzt im, oder nennen wir es mal Digitalisierung durch IoT, ist jetzt im dritten, vierten Jahr. Die Proof of Concepts sind gemacht. Viele Kunden, viele Unternehmen, viele Werke wissen jetzt, was sie davon erwarten können. Sie wissen jetzt besser, wie es funktioniert. Es schwingt sich ein und ja, jetzt werden die ersten Massenanwendungsfälle werden jetzt realisiert. Und was auch ein wichtiges Momentum gerade ist, dass natürlich auch viele regulatorische Themen jetzt gerade nochmal voll darauf einzahlen. Ich habe vorhin das Thema Wärme angesprochen, das Thema Energieeffizienz, da wird jetzt auch sicherlich nochmal einiges dazukommen. Wir werden jetzt auch mit dieser neuen Bundesregierung, werden wir auch bestimmt einen massiven Investitionsschub in diese Thematik bekommen, Digitalisierung allgemein, aber auch in das Thema Energiewende. Und das passt alles gut zusammen. Insofern sind wir davon überzeugt, dass wir dieses Wachstum jetzt brauchen, damit wir das Potenzial, was am Markt da ist, auch tatsächlich bedienen können.
Und was habt ihr die letzten vier Jahre sozusagen, fünf Jahre vor allen Dingen gemacht? Also wenn ihr jetzt sozusagen sagt, okay, jetzt greifen wir an, was waren das alles Vorarbeiten? Waren das Unterstützung dieser ganzen Pilotprojekte, das Thema in den Markt bringen? Oder was habt ihr intern entwickeln müssen?
Naja, das war schon auch eine Iteration. Ne? Also man, so das erste Jahr oder die ersten anderthalb Jahre auch noch unter E.ON-Flagge waren natürlich schon auch sehr stark unter dem Einfluss der, ich sag mal, Konzerninteressen. Ne? Also da ging es halt darum, tatsächlich für E.ON dieses Thema Stromzähler, LoRa-Fernauslösung aufzusetzen. Ne? So ist quasi die erste Evolutionsstufe der Software dann gewachsen. Man hat sich mal eine Zeit lang ausprobiert, auch im Netzbetrieb. Ne? Also wir haben selbst auch eigene Antennen, eigene Gateways in diversen Städten auch betrieben, haben heute noch eine Antenne auf dem Hamburger Funkturm zum Beispiel, ne? Bei uns an der Homebase, wo wir dann auch quasi das Netz auch anderen angeboten haben, als Carrier sozusagen. Das hat sich dann aber auch als strategisch, ich sag mal, nicht für langfristig interessant herausgestellt, haben wir nochmal abgestoßen. Und last but not least natürlich dann auch die Erkenntnis beziehungsweise das Entwickeln der nächsten Evolutionsstufe aus dieser Erkenntnis, dass es am Ende nicht um die Infrastruktur geht, sondern dass es tatsächlich darum geht, diese Daten auch vernünftig zusammenzubringen und ne, den digitalen Zwilling zu bilden, damit auch nachgelagerte Systeme anzubinden, eine ganze Bibliothek aufzubauen an Standardschnittstellen oder auch an Devices. Wir haben über 800 Geräte, über 800 unterschiedliche Sensoren in unserer Standardbibliothek, sodass unsere Kunden heute quasi völlig selbstständig, ohne unser Zutun, einen Sensor irgendwo kaufen können, den irgendwo einbauen können und dann über ihren Mandanten den auch direkt onboarden können. Ne? Also wir haben ein sehr, sehr, ich sag mal, hochentwickeltes Produkt entwickelt, das den Kunden in Lage versetzt, das Thema wirklich sehr, also diese IoT-Verwaltung und das Umgehen mit den Daten sehr, sehr selbstständig mit einer sehr hohen intuitiven Usability umzusetzen. Und so ist im Übrigen auch unser Claim entstanden, ne? In Enjoy Your Business. Ja. Das drückt es eigentlich aus, ja, was wir mit der Software erreichen wollen. Also in dem Augenblick, wo IoT nur komplex ist und dynamisch und unübersichtlich, macht das natürlich keinen Spaß. Ja? Aber wenn du ein Tool hast, das als Übersetzer, als Katalysator, als Transformator dabei hilft, tatsächlich Mehrwerte aus dieser komplexen Blase zu gewinnen und das auch keine, ich sag mal, unangenehme Zugänglichkeit bietet, sondern im Gegenteil, ja, wenn man plötzlich sieht, hey, wir sind selbstständig dazu in der Lage, Digitalisierung umzusetzen und mit IoT Erfolgsmomente und erfolgreiche Projekte zu generieren, ohne dass ich jetzt hier ein Projekt brauche und Berater hier und Customizing da, sondern tatsächlich standardisiert Anwendungsfälle aller Couleur entwickeln kann, dann macht es Spaß. Ja, und das ist unser Anspruch. Und das eben auch auf einem Qualitäts- und Stabilitätsniveau, das den Spaß dann nicht mindert, sondern wo man auch sagen kann, hey, das ist vernünftig, ja, das ist professionell. Und dann macht das Geschäft oder das Business an der Stelle mit IoT auch Spaß. Und den USP, den schreiben wir uns zu.
Okay. Und wie viele Kunden habt ihr inzwischen gewinnen können? Wie viele?
Ja, wir haben etwa 65 Kundenmoment, wenn ich jetzt mal so die Proof of Concept Pilot Kunden, wenn ich die mal ausklammere, die wirklich produktiv auf der Plattform sind, etwa 65 Stück. Davon sind wiederum 75% tatsächlich energiewirtschaftliche Kunden, Stadtwerke, Netzbetreiber. Und dann haben wir noch einen Anteil von etwa 15% Industriekunden, sehr große Kunden, ohne jetzt die Namen nennen zu dürfen, der große Automobilhersteller aus Niedersachsen oder ein großer DAX-notierter Chemiekonzern aus Ludwigshafen, die arbeiten mit uns und machen jetzt auch weltweite Rollouts in ihren Werken. Da geht es dann um Anwendungsfälle, die mit Energiewirtschaft nichts zu tun haben. Ne? Aber es kommen jetzt auch Kundengruppen wie das Thema Gesundheitswesen oder Logistik oder auch Facility Management. Also auch aus den Bereichen haben wir Kunden, wo wir genau dieses Schweizer Messer jetzt da zum Einsatz bringen.
Da ist es für mich fast immer viel einleuchtender, der Einsatz in Logistik oder Automobil, wo ganz viele Teile von A nach B auf der ganzen Welt, wo das wirklich wie so eine Riesenmaschine funktioniert. Ich finde da, ja, Energiewirtschaft, das geht ja dann doch immer noch die Physik durch die Leitung oder das Gas durch die Rohre. Ist es wirklich die Branche, frage ich mich, Ist das die Hauptbranche, die Energiebranche für das IoT-Thema oder sind es nicht doch eher die?
Naja, die Frage ist natürlich berechtigt, ne? Also die großen Business Cases. Also wenn ich mir angucke, wie die Projektentwicklungszyklen jetzt in den letzten 3 Jahren ausgesehen haben, ne? In unserer doch etwas langsameren Stadtwerke-Welt, dann ist das überhaupt kein Vergleich mit dem, was Industriekunden auch leisten und was sie auch in Anspruch mitbringen. Aber man darf nicht vergessen, das ist so ähnlich wie das Thema Marketing in der Werbebranche und Marketing in der Energiewirtschaft. Mhm. Da ist halt noch ein Riesenpotenzial nach oben. Und wenn ich Energiewirtschaft nicht nur im Sinne von Versorgungsarten, Strom, Gas, Wasser, Wärme mit Kabel und Rohren denke, sondern wenn ich das quasi als kommunale Daseinsvorsorge denke, also mit Entsorgung, mit ÖPNV, mit kommunaler Wohnungswirtschaft, mit Bädern, mit Touristik und Bürgerservice und was alles dazugehört, dann habe ich doch ein ziemlich breites Feld an Anwendungsfällen, an Einsatzbereichen, die über ein IoT eben einen Digitalisierungsgrad erreichen können, der nennenswert ist. Ne? Und das sind natürlich dann schon auch ein paar Kommunen in Deutschland, das sind ein paar Versorger, die alle dieses Thema vor der Brust haben. Und dadurch, dass wir natürlich auch von unserer DNA, also allein als E.ON Spin-off gegründet, mit den Gesellschaftern in der City und Regiocom in der Energiewirtschaft verhaftet, die handelnden Köpfe in der Energiewirtschaft groß geworden. Also unser Domainwissen und unsere DNA liegt natürlich da, die meisten unserer Kunden kommen daher. Wir haben da einfach auch die beste und meiste Erfahrung und glauben durchaus, dass das Potenzial hier in den nächsten Jahren noch deutlich größer werden wird.
Mhm. Habt ihr denn Wettbewerber noch auch große oder andere oder seid ihr Marktführer oder wie würdest du so dich?
Ja, ich glaube, das ist ein bisschen schwierig und hängt so ein bisschen davon ab, wie man es definiert. Aber natürlich haben wir Wettbewerber und ich glaube, es ist auch extrem wichtig, gerade in dem Markt, in dem wir unterwegs sind, Wettbewerber zu haben, ja, weil wir natürlich hier auch immer darauf achten müssen, dass es immer mehrere Anbieter im Markt geben muss, ja, um auch hier seriös anbieten zu können.
Und dann ist ja auch ein Markt da. Wenn ein Wettbewerb da ist, dann ist auch ein Markt. Ne? Das ist ja auch immer
so. Ist das. Allerdings, was man durchaus schon auch sagen kann und muss, ist, dass wir gerade schon sowas wie eine kleine Marktkonsolidierung auf der Anbieterseite erleben. Also wenn ich mir so angucke, die Anbieter der ersten Stunde, ne, die, von denen sind nicht mehr so viele da. Die sind sich da durchaus auch am umorientieren, will ich es mal nennen. Da gab es den einen oder anderen, der jetzt da über ein Management-Buyout oder über welche Zusammenhänge auch immer, sich da auch nochmal verabschiedet haben von dem Geschäft, weil, und das ist auch eine Erkenntnis, die bei Digimondo, glaube ich, früh gereift ist, weil es auch extrem schwer ist, diesen Anspruch professionell und massenmarktfähig zu verfolgen, alles aus einer Hand bieten zu können. Also wirklich vom Sensor bis zur Applikation über alle Wertschöpfungsstufen wirklich aus einer Hand mit gleicher Qualität abbilden zu können. Ich glaube, das ist auch nicht mehr, ne, wie du auch schon eben gesagt hast, im Ökosystem denken, ist das einfach nicht mehr der Zeitgeist. Ne? Mhm. Braucht, glaube ich, dieses Zusammenspiel unterschiedlichster Expertisen, das Ganze aber so harmonisiert, dass man eben nicht den Überblick verliert. Und unser strategischer Ansatz war und ist es heute, glaube ich, mehr denn je, diesen Platz zu besetzen. Ja, also wirklich diese Schlüsselfunktion des Datenhandlings und des Datenaggregierens zu besetzen, sich darauf zu spezialisieren. Und der Rest ist Co-Opetition sozusagen.
Ja, okay.
Also so eine Mischung aus Cooperation und Competition. Und die Marktteilnehmer, die da sind, die haben alle ihre Daseinsberechtigung, keine Frage. Die haben auch sicherlich auch alle so ein bisschen andere strategische Zielsetzungen. Aber natürlich glaube ich, dass der Markt, der ist gut und der ist da. Und der Wettbewerb, der ist durchaus spürbar, ja, um es mal so zu formulieren.
Und ihr arbeitet auch mit Partnern aber zusammen. Ne? Bei der iTEMS zum Beispiel habe ich gesehen, ist das so auch euer liebsten Partnermodell richtig, dass ihr auch mit denen zusammen wachsen wollt, mit verschiedenen, die das eure Lösung implementieren und customizen irgendwie?
Genau, also am Ende des Tages nochmal, ne, wenn wir uns als Software-Company verstehen mit der Expertise auf genau dieses Thema, dann ist es einfach gut, wenn du jemanden hast, der, ich sag mal, jeden Tag beim Kunden ist, der auch andere Systeme, andere Datentöpfe, andere Dienste, ne, bei dem Kunden hat, der also auch in dieser ganzen IT-Welt und in dem Verbinden unterschiedlichster Datenströme und Quellen auch eine ganz andere Ausgangssituation hat und auch ein anderes Vertrauen beim Kunden genießt. Auch das ist ja extrem wichtig. Und da ist Items nur ein Beispiel. Also wir suchen durchaus gerade oder sind in diversen Gesprächen mit unterschiedlichsten Systemintegratoren und anderen Dienstanbietern, Software-as-a-Service-Anbietern, weil eben genau dieses Zusammenwachsen dieser unterschiedlichen Datentöpfe und Datenarten eine immer größere Rolle spielt und weil du natürlich beim Kunden auch jemanden brauchst, der nah am Kunden dran ist und der ihm auch hilft, Geschäftsmodelle, Geschäftsvorfälle zu konstruieren, umzusetzen und das auch zu pflegen und zu betreiben. Ja, und das ist nicht das, was wir machen wollen. Wir wollen keine Infrastrukturprojekte machen. Ich will kein LoRa-Netz aufbauen oder keine Sensor-Projekte machen und irgendwelche Antennen irgendwo hinschrauben, sondern wir wollen mit den Daten umgehen, wenn sie da sind und das dann so flexibel, dass wir ja nochmal weit über LoRa hinaus auch Daten miteinander verbinden, die in anderen Töpfen liegen. Und wenn du mit einem Partner zusammenarbeitest, der heute schon Zugriff auf diese Töpfe hat, ist das gut.
Ja. Was ich mich noch, ich komme auch gleich mal so zum Ende, wir sprechen schon recht lange und vielleicht denkst du, was will der noch alles wissen, aber ich finde es einfach sehr interessant. Welches Stadtwerk oder welches IVU spielt dieses Game denn mal so richtig wie aus dem Lehrbuch, wo du sagst, die haben das konsequent und über alle Stufen eingesetzt, wie du es eben erzählt hast, in verschiedensten Bereichen. Gibt es da schon so die Vorreiter oder auch schon mehrere Stadtwerke oder EVUs, die sagen, ja, wenn ich da reinkomme, wenn ich frage, wo ist hier LoRaWAN-Netzleitstelle, ja, da hinten lang. Dass sie sagen, selbstverständlich sagen, ja, das haben wir. Gibt es die schon?
Ja, die gibt es schon. Also das ist schon so. Ich glaube, allen voran ist da auch Hamburg tatsächlich zu nennen, die wirklich sehr früh angefangen haben. Auch übrigens getrieben aus dieser klassischen Messstellenbetreiber-Ecke, die angefangen haben, das Thema LoRa für sich auszuprobieren und dann sehr schnell auch die Erkenntnisse übertragen haben auf andere kommunalwirtschaftliche Bereiche der Stadt. Ja. Also ich glaube, Hamburg hat ja auch, wenn ich jetzt auf dem aktuellen Stand bin, hier in diesem Bitkom Smart City Atlas auf Platz 1. Und das hängt ja damit zusammen, dass sie tatsächlich vom Messstellenbetrieb unterschiedlichster Sparten hin in das ganze Thema kommunale Immobilienverwaltung, Wohnungswirtschaft, das ganze Thema Elektromobilität etc., dass sie wirklich sehr früh sehr viele Anwendungsfelder in ihrem kommunalwirtschaftlichen Einflussbereich digitalisiert haben, immer nach demselben Prinzip, also reingegangen sind über einen Piloten, sehr früh aber auch hochgerechnet haben, Bedingungen formuliert haben, unter welchen Voraussetzungen sie dann auch in den Rollout gehen würden, soweit ich das nachvollziehen kann und nachvollzogen habe, und das dann auch dort, wo sie es gelohnt hat, auch gemacht haben. Ja, und dann kann man, glaube ich, schon auch dort sehen, was das bringt. Es gibt auch andere Beispiele, auch die Inner City ist sicherlich ein Beispiel, die jetzt nochmal dabei sind, das Ganze nochmal auf eine ganz andere Ebene zu heben, die jetzt auch mit so einer Urban Data Plattform auch anfangen wollen, direkt auch Bürgerservices anzubieten, sodass ich tatsächlich als Bürgerinnen und Bürger der Stadt daran auch partizipieren kann. Aber da gibt es, glaube ich, viele, viele Beispiele, die aber jetzt.
Da gibt es auch kleinere.
Stehen.
Sorry. Ja, also bei Hamburg.
Lübeck ist ein gutes Beispiel, Kaiserslautern ist ein gutes Beispiel, Karlsruhe ist ein gutes Beispiel.
Mhm. Aber das sind jetzt schon, also ich bin ja auch im Stadtwerke-Umfeld unterwegs. Das sind ja jetzt so 250.000 Einwohnerstädte. Es gibt ja auch dieses klassische 100 oder 80 oder heute war ich beim Stadtwerk 20.000 Leute sind da. Und ich habe das Gefühl, da ist es überhaupt kein Thema. Also gibt es da nicht so eine Grenze. Auch die haben total andere Sorgen. Keine Leute sind quasi in dieser Regulatorik mit dem Tagesgeschäft so dicht, dass die, ich wüsste gar nicht, ich habe heute überlegt, als ich da saß, wo ist ja eigentlich das Thema LoRaWAN? Und dann habt ihr im Gespräch gemerkt, dass es so viele andere Themen gibt, die das eigentlich nach unten verdrängen auf dem Backlog.
Ja, also ich glaube schon, dass du recht hast, dass es an der Konstitution und an der Aufstellung liegt, die solche kleinen Werke haben oder eben nicht haben, um damit dann auch sowas bewältigen zu können oder um da so eine Verantwortlichkeit alleine schaffen zu können und die Kapazitäten und Ressourcen aufzubringen, solche Projekte dann auch ernsthaft auch groß zu machen. Das ist schon so. Ja.
Ich glaube, so eine Grenze gibt es da schon. Ne? Also gut sind natürlich Stadtwerke, die Städte haben, die vielleicht ja in dieser 200 1000 Einwohnerklasse sind, die gut schon in der Stadt kommunal das ganze Spiel spielen im Querverbund und auch Mobilität haben und ÖPNV und Bäder. Bäder haben natürlich viele und alle. Aber ich höre auch da, also gerade diese kleineren haben oft ja dann irgendwie ihre Bäder und ihre Saunalandschaften. Aber ich höre da immer nicht, ja, und das läuft alles mit LoRaWAN, das weiß ich nicht. Das, die kämpfen dann eher, dass sie keinen haben für die Sauna. Ne? Den müssen sie jetzt wieder finden, den, der den Aufguss macht. Vielleicht spreche ich auch mit den falschen Leuten, aber vielleicht noch eine letzten Themenecke für dieses Klimading. Wo siehst du da, du hast vorhin gesagt, das spielt euch so ein bisschen auch in die Karten, Digitalisierung, jetzt neue Bundesregierung. Wie kann das helfen bei dem Erreichen von so Zielen, wie die in Paris formuliert wurden?
Naja, man muss natürlich abschichten. Ne? Am Ende des Tages, glaube ich, sind natürlich die kommunalen Infrastrukturbetreiber, gerade wenn sie auch Erzeugung haben, gerade wenn sie auch ÖPNV haben, haben natürlich irgendwie einen CO2-Fußabdruck. Ne? Und ja. Ich glaube, dass sie mit als erstes auch verpflichtet werden, da auch nachhaltig mit umzugehen, ne? Effiziente Konzepte in der Vorreiterrolle auch vorleben müssen. Und dann wird es wichtig sein, vermeintlich manuelle Prozesse oder CO2-intensive Prozesse, Anfahrten, Papierdruck, alles, was da reinfällt, das entsprechend nachhaltiger zu gestalten. Ne? Und dazu muss man sie in die Lage versetzen. Also machen wir nochmal dieses Beispiel mit diesen Trafostationen. Mhm. Am Ende, wenn es mir gelingt, durch eine Digitalisierung und damit durch eine, ich sag mal, vorausschauende Erkennung gewisser Themen einen Schaden zu vermeiden, eine Anfahrt zu vermeiden, ja, wie auch immer, dann habe ich natürlich dadurch auch eine höhere Effizienz. Und das kannst du auf ganz viele Bereiche übertragen. Ja. Und ich glaube, dass das schon eine große Rolle spielen wird, sei es jetzt beim Thema Mobilität, beim Thema ÖPNV, beim Thema Parken, diese ganzen Service-Prozesse, Field-Service-Prozesse, all das.
Aber es ist nicht alles ein bisschen, also es ist auch so gute Sachen, aber also harte Lösungen sind ja, wie kann ich Wärme ohne Gas machen und wie kriege ich den Gebäudebestand gedämmt? So, das sind ja die mega größten Probleme bei dieser Energiewende neben PV und Wind. Wie kriege ich es ausgerollt? In Deutschland ist das ja immer das Thema, wie kriege ich Gas weg? Und wie mache ich das mit den Wärmepumpen? Wie mache ich das in Altbauten? Gibt es da auch Ansätze oder für diese Hammerprobleme, die im Moment, ich will das andere nicht negieren, aber es ist ja schon so auch zum Teil.
Also ich glaube, Nachhaltigkeit entsteht ja nur dann, wenn ich effizient handle und wenn ich effizient wirtschafte. Ne? Und das über mal in langen Zeitraum systematisch. So. Mhm. Natürlich kann ich am Ende des Tages mit IoT kein Gebäude dämmen. Ja? Nee. So, genau. Das ist klar. Aber
irgendwie besser rausfinden, ob es gedämmt
wird. Ja, genau.
So Sensorik. Ne? Raum.
Genau. Ja. Mhm. So, ich bin halt in der Lage, Transparenz herzustellen, ja. Um genau solche Schwachstellen zu erkennen oder auch um die Verteilung von Wärmemengen, von Temperaturzonen am Ende des Tages, um das effizienter zu gestalten. Also dem Augenblick, wo ich genau weiß, ne, wann, wo, wie viel Energie verbraucht wird, wann, wo, wie viel Energie entsteht, welche Tür offen steht, welches Fenster offen steht, wann, wo, wie viel Energie entweicht und all diese Dinge. Das ist natürlich nitty-gritty irgendwie im Kleinen, aber wenn ich das, ich sag mal, in eine systematische Abbildung bringe, die auch hochautomatisiert dann an Prozesse geknüpft ist, die das vermeiden, ja, oder die es mir zumindest aufzeigen, dass ich in die Lage versetzt werde, es vermeiden zu können, dann hat das sicherlich einen Mehrwert, ja, und ist wahrscheinlich sogar besser, als jetzt ein ganzes Haus zu dämmen, wo ich gegebenenfalls nur mal bestimmte Schwachstellen habe, die sich vielleicht sogar verändern, ja, wo man an der Stelle dann über eine Digitalisierung eine viel effizientere und damit auch nachhaltige Lösung hat.
Okay.
Denke ich.
Cool. Gut. Ich sage schon mal ein kleines Dankeschön zu den ganzen inhaltlichen Themen. Ich hoffe, ich habe da jetzt nichts vergessen. Verliere auch selbst langsam so ein bisschen den Überblick. Sag mal, vielleicht ein bisschen zu dir persönlich jetzt zum Abschluss. Ihr wollt jetzt ja nochmal angreifen, sagst du, ihr habt euch nochmal neu hingestellt mit Digimondo. Ja. Einiges vorgenommen. Wie kriegst du denn so dich selbst organisiert jetzt? Du bist jetzt wie lange bei Digimondo unterwegs?
Seit 1. November letzten Jahres.
Wie ist eure Arbeitskultur oder deine persönliche auch? Wie kriegst du jetzt diese 30 Menschen auf dieses neue Ziel eingestimmt? Wie arbeitet ihr? Was für ein Framework?
Die Monitor ist ja, wirklich mehr so Start-up-Mentalität oder sehr stark, würde ich sogar sagen. Ja. So stark, dass wir aktuell auch darüber nachdenken müssen, ne, wie man auch sowas
personalisiert.
Ne? Auch ja. Das ist ja irgendwie so ein Change so vom Start-up zum Scale-up oder so, würde man das vielleicht neudeutsch sagen. Aber nichtsdestotrotz, also ich sag mal, was dieses Unternehmen oder was diese Unternehmenskultur mit sich bringt, ist halt ein extrem hohes Commitment der Mitarbeiter, eine extrem hohe Motivation, eine extrem hohe Identifikation mit dem Team, mit der Marke, mit dem Produkt. Und also da brauchst du nicht viel, um die Leute da mitzunehmen und einzuschwören. Im Moment ist natürlich die Herausforderung an anderer Stelle. Also ich sag mal, mit Corona und mit Homeoffice und mit Quarantänezeiten und mit all dem, was da an Rattenschwanz dranhängt, haben natürlich alle erschwerte Bedingungen, wenn es darum geht, irgendwie gerade neue Menschen ins Team zu integrieren. Ne? Wenn die physische Präsenz vor Ort fehlt, wenn die Team-Events fehlen, wenn die Messen fehlen. Ich meine, das sind halt nun mal die Punkte, ne? Wo man dann auch zusammenwächst, ne? Und da auch mal ein Bierchen trinken kann, alles, was dazugehört. Das ist schon auch eine Herausforderung. Gleichwohl ist nach 2 Jahren Corona, hat man da auch doch eine höhere Routine und wir sind ja alle guter Dinge, dass es jetzt demnächst auch mal hoffentlich ein Ende haben wird. Insofern bin ich da total guter Dinge und freue mich drauf. Aber klar, es ist auch eine Herausforderung. Und wir sind ja mit diesem Vierergespann im Management, mit Markus Valena als CTO, mit Christopher als CEO, als Kaufmann Finance und mit Dennis Kolberg auf der Produktseite, Produktmanagementseite und mir Sales Marketing, sind wir da natürlich auch ganz gut auf Augenhöhe aufgestellt. Ne? Und jeder hat da seine Stärken und seine Bereiche, aus denen er auch kommt. Und das ist eigentlich ein super Mix. Ne? Wir sind da ein total komplementäres Team. Und
außer, dass ihr keine Frau am Start habt, aber...
Ja, leider, das ist so. Dafür haben wir gerade umso mehr Mädels eine Ebene unten drunter dazu gewinnen können. Finden wir auch gut. Und uns ist das durchaus auch bewusst, dass das so ist. Ne?
Er
hat sich so ergeben.
Ja. Mir musst du nichts erzählen, das ist so. Ja, und Gesellschafterseite, ich habe jetzt mit einer City im Rego kommen, ausführlich auch gut aufgestellt, auch für die nächsten Jahre da keinen Stress zu haben von den Anteilseignern und da einigermaßen Reserven, das jetzt alles aufzubauen.
Ja, also du hast vielleicht dieses Video gesehen. Wir hatten ja am 14. Oktober in der Elfi haben wir ja unsere 5-Jahres-Jubiläumsfeier gemacht, wo wir dann auch die neue Strategie bekannt gegeben haben. Und da haben wir ja maximales Commitment bekommen von Frau Dr. Zaprewa, von Sebastian Persen, von beiden Seiten, die das nicht nur mittragen, sondern die das auch mitgestalten. Also sowohl von der Kundenseite her als auch von der Business Development Strategie-Seite her. Das passt alles super zusammen, sind wir total glücklich drüber und das wird uns sicherlich noch lange Zeit begleiten und werden wir uns da gegenseitig befruchten, das wird so sein.
Okay, cool, Sascha, jetzt hat sich bei mir hier schon was gemeldet, ich hatte vorhin gesagt, ne, irgendwelche Sachen poppen immer rein in die Aufzeichnung. Ich habe bestimmt noch einiges an Fragen, wenn ich da wieder nochmal im Detail drüber nachdenke. Du hast ja auch gesagt, vielleicht machen wir nochmal so ein paar andere Formate, um das so ein bisschen aufzudröseln, was ihr so macht und was so, was für Potenziale noch da sind. Ihr geht jetzt auf die E-World. Ich stelle mir mal vor, was ihr dann da so macht. Ne? Also ihr zeigt dann da diesen digitalen Zwilling, würde ich sagen. Und wahrscheinlich gebt ihr allen Besuchern irgendwie so ein Apple Tag und zeigt, das sind alles sozusagen die Bewegungsdaten.
Big Brother is watching you too.
Ein bisschen.
Tatsächlich ist es mir so ein Grundbedürfnis, einfach dieses Verständnis in diese Branche zu bringen. Ne? Jetzt mal unabhängig von Digimondo, unabhängig von irgendeinem Produkt. Ich glaube tatsächlich, dass diese Branche viel schneller, viel besser, viel effektiver sein könnte und noch eine viel wichtigere Rolle, als sie ohnehin schon hat, auch einnehmen kann. Ne? Und wo auch her immer diese Motivation, dieser Antrieb kommt. Ich habe da einfach Bock drauf, ne? dass diese Menschen auch mitzunehmen und diesen Vorgang auch zu beschleunigen und zu optimieren. Und insofern bin ich dafür, alle Schandtaten zu haben, die darauf einzahlen. Ne? Am Ende des Tages habe ich da auch schon so ein bisschen so ein grünes Herz, was in mir schlägt, unabhängig jetzt von einer politischen Ausprägung, aber in Bezug auf Nachhaltigkeit und Effizienz und den Planeten am Ende des Tages, ne, sorry, aber das ist einfach schon auch da und ich glaube, dass wir da einen wesentlichen Beitrag leisten können, dass wir auch da auf der Welt und vor anderen Nachbarn Vorreiter sein könnten, ne, und uns da selbst manchmal einfach bürokratisch oder wie auch immer im Weg stehen, wo wir doch eigentlich die besten Voraussetzungen haben. Und dabei ist das Thema Digitalisierung, IoT sicherlich nur ein kleiner Teil, klar. Aber ich glaube, er trägt gerade dazu bei, dass die Branche wach wird, ihre Möglichkeiten erkennt und ausprobiert. Und das kann eigentlich nur gut sein. Und da bin ich wirklich für alles zu haben, was dazu führt, dass das erfolgreich wird am Ende.
Sehr cool. Perfekte Abschlussline, die du hier gedroppt hast.
Das war gar nicht meine Absicht. Ja. Das wollte eigentlich jetzt out of scope oder out of record sein. Ja, okay.
Alles klar. Ich sage erstmal danke an dieser Stelle, lieber
Sascha. Ich danke dir, Timo. Cool.
So, schöne Geschichte, oder? Da hat einer offenbar echt Bock und will nochmal angreifen. Diesen Eindruck hatte ich jedenfalls von Sascha. Was meint ihr? Vielleicht ist er nach seiner langen Reise jetzt genau zum richtigen Zeitpunkt, genau im richtigen Unternehmen angekommen. Ich wünsche es ihm auf jeden Fall. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mein Name ist Timo Eckers von Utility 4.0. Ihr findet den Podcast bei Apple, Deezer, Spotify und natürlich auf unserer Website utility40.net. Alles Gute für euch und bis bald hoffentlich.